Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtige Namen.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Eddie, du weißt, ich interessiere mich so ein bisschen für Krypto. Ich habe gehört, es gibt auf dem Markt eine neue App, wo man Krypto oder Coins und Kryptowährung handeln kann. Kannst du mir die mal näher vorstellen? Was ist das für eine?
Ja, genau. Und zwar ist das Bison, also groß geschrieben, B-I-S-O-N, der Krypto-Broker. Und das ist powered bei der Gruppe Börse Stuttgart und übernimmt im Prinzip alle komplizierten Prozesse, die man so vielleicht antrifft beim Kryptohandeln. Funktioniert ganz einfach und intuitiv. Du brauchst keine Wallet, kein Depot oder ähnliches. Du musst dich mit keinem Papierkram rumschlagen. Es gibt keine technischen Hürden, sondern das kannst du alles bequem über die Bison-App machen. Mhm. Und ab 18 Jahren kannst du dann ein Konto eröffnen und das Ganze läuft dann quasi über die deutsche Bank Solaris Bank. Und du kannst dann da die fünf größten Kryptowährungen zurzeit handeln. Also logischerweise Bitcoin ist dabei, Ethereum, Litecoin, Ripple ist dabei, und Bitcoin Cash ist, glaube ich, noch dabei. Also gute Sache, wenn man den Einstieg sucht in die Kryptowelt.
Genau, das brauchte ich, diese Information. Das heißt, auch für mich als völliger Depp und Kryptotrottel, wenn man sich da einfuchsen will, es geht einfach und ich behalte so den Überblick. Ja, das ist auch für Nicht-Nerds etwas sozusagen.
Genau, also man muss da jetzt, glaube ich, nicht allzu viel Ahnung haben. Die App ist super übersichtlich. Kann man sich angucken auf bisonapp.com, da kann man sich alles mal anschauen, wie das genau funktioniert. Und das Gute ist, wer sich jetzt neu anmeldet mit dem Code MEGA5 in einem Wort, bekommt man dann auch noch 5 Euro in Bitcoin. Klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so viel, aber ich möchte nur sagen, das wären vor ein paar Jahren, wären das ein paar tausend Bitcoin gewesen. Da hätte man sich schon drüber gefreut. Also ist ja auch nie zu spät. Natürlich an der Stelle sei es wie immer erwähnt, Krypto wie alle Anlagen, es gibt keine Garantie, dass man damit Gewinne erzielt. Man sollte immer nur das einsetzen, was man im Zweifel auch verlieren kann.
Vielen Dank, Eddie. Alle Infos nochmal und auch der Code und den Link zu Bison bei uns in den Shownotes.
3, 2, 1.
Läuft.
Wir hören nichts.
War das der Bumper?
Ja, ich habe es gekürzt. Nicht. Hast du nichts gehört?
Du hast es gekürzt.
Habt ihr nichts gehört?
Ich habe kurzes Möb gehört.
Okay, hört ihr das?
Deine Plauze auch.
Hört ihr das?
Ja, jetzt.
So.
Was?
3, 2, 1.
Ja, jetzt geht's los.
Der Bumper?
Ja. Ich hab gedacht, warum soll man so viel Schnickschnack machen, wenn es auch einfach geht?
Was ist jetzt mit der Intro-Mucke?
Die entfällt.
Für immer?
Ja.
Warum?
Weil wir kurz sein wollten. Und ich habe euch jetzt so viele Möglichkeiten angeboten, wie ein gutes Intro auszusehen hat. Und darauf haben wir uns ja geeinigt jetzt.
Mit geeinigt meinst du, dass du das...
Okay, nichts, ist es nochmal...
Nichts an diesem Satz entspricht der Wahrheit.
Es ist nochmal ein neuer Vorschlag von mir. Wie findet ihr ihn?
Dein Vorschlag ist 3, 2, 1, fertig.
Ja.
Wow.
Nein?
Würde mir was Melodischeres wünschen.
Okay. Wir haben jetzt halt zumindest mal, wir stecken ja gerade die Grenzen ab. Dieser 30-Sekunden-Vorspann ist zu lang. Der 3-2-1-Schweigen-Podcast ist, nicht Podcast, Vorspann ist ein bisschen zu kurz, würde ich sagen.
Mhm. Ein bisschen unpersönlich.
Wir sind jetzt innerhalb der Grenzen. Wir haben die Grenzen abgesteckt. Unser neuer Vorspann wird irgendwas zwischen 3 Sekunden und 24 Sekunden lang sein.
Biet doch mal im Bereich 10, 15 Sekunden was an.
Okay, Sekunde.
3, 2, 1.
Hä?
Wow.
Du hast doch einfach nur auf Stopp gedrückt.
Wir hätten es auch 5-mal 3, 2, 1 machen können. Dann hätten wir auch 15 Sekunden gehabt.
Weißt du, das ist so typisch. Die Leute, die kreativ nichts dazu beisteuern, haben immer Wünsche und wollen immer. Aber wo sind eure Ideen? Wo sind eure Vorschläge? Ich habe jetzt hier...
Mein Vorschlag ist, mach das anders.
Okay. Dann habe ich ja noch bis zur nächsten Woche Zeit. Also ich merke schon, diese beiden neuen, sehr neuen Intros gefallen euch wieder mal nicht.
Was heißt die beiden neuen?
Es sind du hast keine bei dem neuen einfach Intros. Nur auf
Stop gedrückt.
Wo sind das neue Intro? Sind die alten Intros, die du, wo du einfach irgendwann rausgehst?
Es ist ein neues Arrangement.
Na gut, also herzlich willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen, Folge 139. 139 Folgen. Hättet ihr das jemals gedacht, dass wir 139 Folgen machen?
Hatten wir nicht letzte Woche 139?
Hatten wir? Hä?
Dass die Frage nein, von dir nein, kommt, nein, die müsste nein, eigentlich nein. von mir kommen. Die Frage.
Nein, hatten wir nicht. Nein. Georg erzählt Quatsch, das stimmt nicht, weil dann hätte ich nämlich letzte Woche den gleichen Gedanken gehabt, den ich diese Woche habe, dass ja nächste Woche, dass es fast 140 sind.
Machen wir denn eine große Party?
Ja, bei 140?
Auf jeden Fall.
Total.
140 ist so eine besondere
große
Zahl.
Große Partys machen, wenn wir Sachen planen. Wir haben noch nicht mal richtig geplant, was wir machen, wenn du bald in Urlaub bist, ne?
Wir wissen, ja, was machen wir denn Monat? Ich weiß nicht, wie wir das, aber ey, andere Podcasts machen einfach mal 3 Monate Sommerpause. Wieso können wir nicht mal 2 Wochen lang die Schnauze halten?
Weil andere Podcasts entbehrlich sind.
Das ist natürlich ein sehr gutes Argument.
Ich habe übrigens Podcast Schmottgast die letzte Folge gehört, Etienne. Da an dieser Stelle möchte ich mal Werbung für deinen Podcast machen. Der hat mir gefallen, die letzte Folge.
Das freut
mich. Man merkt, ihr findet euch immer mehr, ihr werdet immer lustiger.
Was, hast du gerade die ersten Podcasts beleidigt damit?
Ja, die ersten Podcasts waren unlustig, aber jetzt endlich nein,
noch
mal
lustiger. In der Folge. Ich wünsche Folge mir, dass das hier auch der fünf? Fall ist in diesem Podcast, dass du vielleicht das Gute erste von deinem persönlichen
waren Podcast. Langweilig wie Arsch, aber die fünfte war geht so.
Mann.
Also nimm doch die guten Sachen mit hier rüber in unseren Podcast.
Das ist so, wie wenn ihr sagen würde, hör mal, auf dem 5. Foto siehst du gar nicht so fett aus.
Aber auf dem 6. sieht man dich wieder in voller Gänze.
Nee, ohne Quatsch. Und eine Frage habe ich bei Podcast Schmottgast, und zwar zur letzten Folge. Ich muss dieses Thema aufgreifen. Dieses Spiel, Leiche Spiel? Verschwinden lassen. Ich habe es nicht verstanden. Da habt ihr geredet über, es gab ein Spiel, Leiche verschwinden lassen. Kannst du dich noch erinnern oder ist das schon zu lange her?
Es gab ein Spiel, Leiche verschwinden lassen.
Okay.
Ein Spiel, was für ein Spiel? Ich weiß wirklich gerade nicht, wovon du meinst. Reden wir vom gleichen Podcast, Schmottgast?
Von der letzten und aktuellen Folge reden wir. Ja, da hat Katjana erzählt, wie sie früher mit ihren Freunden gespielt hat, Leiche verschwinden lassen.
Ach so, ja.
Ja.
Okay.
Ja, und das fand ich, schön. Ich fand allein den Begriff schon
so. Sie hat ja auch erzählt, dass sie Geld gekriegt hat von ihrer Mutter fürs Fliegentöten.
Oh Gott.
Das finde ich gut, das ist clever.
Irgendwie so.
Wisst ihr, wie nervig ist das, wenn du so eine Fliege in der Wohnung hast und die nicht erwischt?
So zwei
ein Hund mit einer Klappe Fliegen zu fangen, ist aber zu doof und zu langsam dafür.
Ja, vielleicht müsstest du ihn besser bezahlen, Georg.
Ja. Und wenn du jetzt aber so ein Kind hast und gibst ihm halt, keine Ahnung was, 20 Cent pro Fliege, dann ist das Kind beschäftigt und du hast eine günstige, ökologisch unbedenkliche, obwohl eigentlich sind Kinder nicht ökologisch unbedenklich. So ein Kind ist ja eigentlich eine ökologische Katastrophe. Eine potenzielle,
Kinder
ne?
sind nach Kühen und ich glaube Schafen die die größten CO2-Schleudern. Überleg mal, was Kinder alles verbrauchen. Das ist unglaublich.
Vielleicht sollten
wir einfach mal da anfangen. Vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, also das ist ja nicht nur ein Kind, ne? Das ist ja keine Sackgasse. Wenn du Pech hast, reproduziert sich so ein Kind ja auch oft.
Ja.
Ne? Und hat dann 8 weitere Kinder, die Umwelt
verpesten. Das ist ein ganzer Stammbaum, den du...
Und jetzt stell dir vor, einer von denen ist irgendwie, kauft Daimler-Benz und baut nur noch Kohleautos.
Ja.
Weißt du, nur noch Autos und dann nichts mit Wasserstoff oder hier Strom oder so. Dann kommt das Jahr 2072 und dann... Weil ja kein anderer mehr die Kohle benutzt, sagen die, ich bin's.
Ich finde ja.
Karl-Kevin Gardet. Ich habe hier eine Erfindung gemacht, das ist ein Auto, das verbraucht 1,4 Tonnen Kohle pro Kilometer. Und alle sagen, Kohle haben wir ficken viel übrig, geil. Und dann stehst du plötzlich da und dein Kind alleine mit seinen Kindeskindern ist verantwortlich hier für Holland. Also, dass das
fürs, da geht. Das, was man dann noch kennt als Holland. Ich bin der Meinung, auch im Anbetracht jetzt der Bundestagswahl und der Klimakrise, dass jeder Mensch sollte äußerlich vor sich hertragen seinen CO2-Abdruck, sodass wir genau wissen, wem wir die ganze Scheiße zu verdanken haben. Und Ich finde, also zum Beispiel gibt es dann verschiedenfarbige Aufkleber. Alle, die Kinder haben, kriegen schon mal direkt so einen roten Aufkleber, dass man genau weiß.
Auf was?
Schön da, auf, weiß ich nicht, auf dem Kopf.
Die Maske.
Ja. Schönen Dank. Nur weil du gerne irgendwie deinen Kinderwunsch hast, muss Holland leiden. Ja. Und dann einfach, ich finde, so muss das in Zukunft ablaufen. Es führt kein Weg dran vorbei, meiner Meinung nach. Bundestagswahl, geht's euch auch schon auf den Sack, Leute?
Ich bin ein bisschen nervös.
Wie viele Triels kann es denn eigentlich geben, wo nichts gesagt wird, was einem weiterhilft?
Ja, das letzte Triell fand ich schon von der Dynamik ganz okay, aber inhaltlich ist das natürlich alles so, oh. Aber was will man auch erwarten, ne?
Ich hab's nicht gesehen, du meinst das Sat.1 ProSieben.
Ich fand das von der Machart ganz gut, tatsächlich. Es war ein bisschen schneller und ein bisschen, ja, nicht so komplex.
Ich finde das alles mittlerweile, ich bin so froh, wenn dieser Wahlkampf endlich vorbei ist. Also gefühlt kannst du nichts anderes mehr sehen und hören. Und was mir aufgefallen ist, auf dem aktuellen Spiegelcover wird Angie verabschiedet. Mhm. Weil das geht ja so ein bisschen unter, neuer Kanzler oder neue Kanzlerin. Und 16 Jahre Angela Merkel ist ja auch ein, man merkt es gar nicht, weil die sich ja mehr oder weniger seit 10 Jahren aus allem raushält, aber so, die schleicht sich so durch die Exit through the Gift Shop, aber man merkt es gar nicht, aber die ist ja dann weg, also die ist dann ja, die spielt ja keine, also nicht, dass sie jetzt noch eine große Rolle spielt, aber die ist dann irgendwie, tja. Ich hätte gedacht, da muss es irgendwas, weiß ich nicht, kann man das Trikot nicht retiren und irgendwie unter den Bundestag hängen oder
eine gute Idee.
Irgendwie was, die Raute, irgendwie die Merkel-Raute als Wahrzeichen oder irgendwas muss man doch, 16 Jahre.
Tja, ist eine ganz schön lange Zeit, ne? Das muss man mal sagen. Und die Frage ist dann.
Meine Kinder fragen mich manchmal, Papa, kann auch ein Junge Kanzler werden?
Dann sagst du, nee.
Ja, stell mal vor, die Baerbock wird's jetzt. Wie soll ich denn dem ins Auge gucken und sagen, nein, mein Sohn, auch du als Mann, du kannst alles werden. Mhm. Du musst nur dran glauben, eines Tages kannst auch du es schaffen.
Mhm. Da lachst du ein bisschen ihn an. Oder?
Das ist, was unfassbar erschreckend ist, ist ja jetzt abgesehen von dem einen bisherigen Machtwechsel, Kinder, die jetzt zum Beispiel aufs Gymnasium kommen, die kennen nur Merkel als Kanzlerin,
ja,
mit einer Ausnahme Löw als Bundestrainer und Bayern als Meister.
Ist das so?
Na, so ungefähr, ne? Bayern war jetzt 9-mal und Löw ist ja nicht mehr Bundestrainer, aber
Alter, Bayern,
Dinge, die sich eigentlich manchmal ändern könnten und sich nicht geändert haben.
Mhm. Wie scheißen langweilig ist die Bundesliga geworden? Ich will jetzt hier nicht in Fußball
drüber. Die Bundesrepublik, nicht Bundesliga. Wir brauchen eine neue Superrepublik.
Aber mit Turin. Ist es besser?
Oh nee. Ich habe nichts gesagt, bevor wir jetzt wieder Post bekommen.
Ist es besser, wenn ein Kanzler oder eine Kanzlerin lange an der Macht ist, damit die auch dann ihre Vorstellung wirklich umsetzen kann? Oder ist es besser, wenn regelmäßig gewechselt wird, so wie in den USA, damit nicht zu lange ein und dieselbe Person das Sagen hat? Kommt wahrscheinlich auf die Person an. Bei Hitler wäre es besser, wenn es zeitlich begrenzt wäre. Keine Ahnung, bei JFK. Ich weiß es nicht. Ach, scheiße, ich habe so wenig Ahnung von Politik.
Ja, ist auch schwierig. Ich bin aber, um das mal eher politisch maßisch, ich bin echt nervös und ich bin echt aufgeregt. Das war lange nicht mehr so, weil es ist ja wirklich eine
Du bist immer so. Ich sehe das auch immer, deine ganzen Tweets, Jochen. Manchmal schäme ich mich richtig.
Wieso denn?
Ja, weil du immer so, ich bin in Panik, ich bin so aufgeregt. Was wird wohl passieren? Hilfe, ich weiß nicht. Soll ich dir sagen, was passieren wird? Du wirst auch in den nächsten 4 Jahren ein Rudergerät haben, das du nicht benutzen wirst.
Ah, ich hab's benutzt.
Ja.
Jeden Morgen.
Einmal.
Zweimal 8 Minuten. Einmal 8 Minuten morgens. Es steht jetzt auf meiner
Mutter. Du hast vor der letzten Folge schon gesagt, dass du das Rudergerät benutzt hattest.
Okay.
Das heißt, du hast es seitdem nicht mehr benutzt.
Ich habe es noch einmal benutzt. Also morgens benutze ich es.
Merkst du schon was?
Ja. Mhm. Ich merke hier im ganzen Oberkörper. Ach, wie ist hier?
Ja, klar. Wie ernsthaft du wirklich Ja sagst.
Ich kann nur sagen, es macht Spaß. Rudern.
Deswegen machst du es nicht zu oft, ne? Weil es nicht zu viel Spaß machen soll.
Es ist scheiße.
Das ist ja wie mit dem Lieblingslied, das möchte man auch nicht mehr als einmal 8 Minuten pro Woche hören.
Es ist scheiße anstrengend, Leute. 8 Minuten rudern hört sich erstmal so an. Nee, das ist total anstrengend.
Weißt du, ich habe einen Tipp, was weniger anstrengend ist. Auf der Couch sitzen.
Ja.
Ja, aber davon nimmt man halt auch nicht ab.
Das habe ich, ich weiß, ich kenne das, das habe ich jahrelang gemacht. Ich weiß. Irgendwann kriegt die Couch eine Delle, dein Bauch kriegt eine Delle nach vorne, du kriegst ein schlechtes Gewissen und dann stellst du alles in Frage und dann geht's los.
Ja,
und ich bin bereit.
Kaufe ich eine neue Couch.
Ja.
Habt ihr dieses Video gesehen von ich komme da drauf wegen Rudern von den Taliban in den Tretbooten?
Oh Gott, ja. Diesen Bund mit den bunten Schwänen auf dem
im Tretboot.
Da musst du mal Google mal Taliban Tretboote und dann siehst du wirklich so Videos, wie so Taliban
mit
wirklich teilweise mit Panzerfaust und Kalaschnikow in so richtig süßen Tretbooten, die wie so ein Schwan geformt sind, auf so einem See in Afghanistan rumpaddeln.
Also wirklich, ich habe ja gedacht, dieses Video mit der, wo die in dem Fitnessraum waren, war schon peinlich genug, war schon schlimm genug. Und dann kommt dieses Foto mit den Schwänen. Das war großartig. Hast du gefunden,
Georg? Vielleicht ist das auch eine Chance, dass wenn die jetzt so langsam so westliche, sag ich mal, Unterhaltungstechnologien oder so entdecken, dass die auf so einen ganz anderen Trichter kommen, dass die jetzt irgendwie finden, die so einen Gameboy mit Super Mario Land und denken so, what? Das ist ja sensationell.
Ach so, du meinst, die werden dann kehren sich dann um und werden westlicher und sagen, ey, das ist, wir haben ja immer gedacht, das ist scheiße, aber das ist ja
Tretboote
geil.
Tretboote westlich?
Ja, ein bisschen. Oh, aber Mario, doch schon.
Ein bisschen. Ja. Ein bisschen.
Ah, ich habe das Video gefunden. Hm. Oh, das sieht ja schon niedlich aus.
Oder meinst du, das ist vielleicht eine Aktion von den Amerikanern gewesen, die praktisch mit dem Flugzeug oder Drohnen praktisch so einfach verführerische Dinge nach
extra
Afghanistan.
Ein Playboy,
ja,
ein Gameboy.
Die haben plötzlich, die fangen erstmal an so mit Schlauch, mit lustigen Schwanenschlauchbooten. Ambis.
So. Ambis, das soll schon schief gehen.
Ja, so, und dann ist da immer einer im Berg, im Gebüsch, so ein Fotograf von den, so ein US-Fotograf, der das alles dann dokumentieren soll. Und im Prinzip ist der Plan, die Taliban jetzt so lächerlich zu machen, dass sie am Ende so lächerlich dastehen, dass sie nicht mehr anders können als einfach aufzugeben.
Dass die vielleicht dann keiner im Westen mehr mag.
Mhm. Das ist, glaube ich, dann werden sie, dann kippt das alles, wenn die merken, wie unbeliebt sie sind.
Wenn die Sponsoren dann erstmal weg sind.
Was könnte denn als nächstes sein? Also,
ich glaube, wir müssen auch ein bisschen an Fernsehsendungen denken. Also ich würde wirklich in den 80ern, 90ern anfangen. Erstmal sowas wie Glücksrad zum Beispiel. Leichte Kost. Wir können jetzt nicht direkt Netflix nach Afghanistan bringen.
Was macht Maren Gilzer eigentlich? Moment, ich muss jetzt Maren Gilzer an. Redet wie weiter.
Die war in irgendwelchen Trash-Formaten zuletzt, glaube ich.
Auch.
Ja, sowas wie Der Preis ist heiß zum Beispiel. Kann man in der Wüste da in Afghanistan, glaube ich, auch ganz gut spielen.
Mhm.
Glücksrad, was haben wir noch? Jeopardy, solche Sachen. Erstmal ruckzuck. Jochen Blendl rüberschicken.
Alle haben eine Knarre auf dem Rücken, Panzerfaust und dann.
Ja.
Das ist sehr gut.
Ja, und dann so einfach so ein paar, wir steigern uns erstmal den Gameboy. Wir können aber nicht gleich mit einem maximalen Gameboy Color, aber wir können hier nicht gleich eine Switch rüberschicken. Die
Familienduell.
Müssen das langsam.
Let's Dance.
Werner Schulze Erdl rüberschicken. Alles.
Ist der, lebt der noch? Mal kurz gucken.
Werner Schulze Erdl? Ich glaube schon.
Ich glaube auch, ja. Sonst das hätten wir doch mitbekommen, wenn nicht, oder?
Ich weiß nicht.
Ich sehe da großes Potenzial. So kriegt man Demokratien in solche Länder. Nicht mit Militär, nicht mit Militärgewalt. Ja, mit Werner Schulze Erdl. Stellt euch vor, das wäre der größte Missionar des Westens. Der geht überall hin und überall gibt es Familienduell. Nur mit dem Unterschied in Afghanistan, wenn du verlierst, wirst du halt einfach geköpft.
Okay.
82 und 91 Stadion, aber
man muss,
1860.
Man muss die Regeln anpassen. An die
hat
Begebenheit.
Was noch gemacht, weil den nächsten Eintrag bei Wikipedia sehe ich von irgendwas von 2018 und seine Filmografie endet 96. Hier ist eine erhebliche Lücke zwischen Mitte 90er und heute bei Werner Schulze Erdl.
Es sind sowieso so
ein paar. Also den als Taliban-Bekehrer ist eine Option. Das Problem ist jetzt nur, wenn die Taliban unseren Podcast hören.
Was ist mit Hans Meiser?
Was ist mit ihm?
Kann man den nicht auch rüberschicken?
Ja, für Notruf.
Wir faken Notruf. Dann verunglücken tatsächlich immer irgendwelche wichtigen Taliban-Führer beim Notrufdreh.
Ich finde, da passt auch gut Zong hin. Ne? Kennt ihr die Sendung? Ja, kennen wir alle, ne? Zong ja, mit den drei Türen.
Die heißt nicht Zong, die heißt Geh aufs Ganze mit Frank Dreger.
Du weißt Bescheid. Mhm. Mit den schwarzen Haaren, den schwarzen. Da gab's doch immer so eine mathematische.
Schönste Schnauzbart verglichen mit, also nach Jürgen Hingsen, finde ich.
Da gab's doch immer so eine mathematische Leitlinie, Georg. Man muss immer das Tor wechseln oder so. War das nicht irgendwie sowas? Immer wenn dir angeboten wird, was zu wechseln.
Das Monty Hall-Paradox, aber das ist ein bisschen was anderes.
Okay.
Aber grundsätzlich gibt es sowas mit drei Türen und wo man wechseln muss, ja. Ganz spannendes übrigens mathematisches Problem oder Phänomen. Wo ganz, ganz, ganz viele Leute lange Jahre falsch lagen und auch heute noch, wenn das irgendwo veröffentlicht wird, du davon ausgehen kannst, dass es Leserbriefe geben wird, in denen irgendjemand sagt, das stimmt aber nicht. Ja.
Gut. Ich sehe diverse Fernsehformate. Statt Schlag den Raab haben wir einfach Steinige den Star. Ich sehe bei
Steinige den Star, das ist gut. Ja.
Wir bringen so auch so Trash-Formate, Bauer sucht Frau, Bauer schlägt Frau.
Du sagst jetzt Bauer sucht Ziege.
Ich sehe eine Menge Potenzial an Fernsehformaten, die wir da drüben adaptieren können.
Eieiei. Bauer schlägt Frau.
Gott, sei der Vater.
Oh Gott.
Also Leute.
Das schneiden wir nicht raus. Das müssen wir drin lassen.
Nein. Warum? Was ist denn daran?
Das ist eine Mutprobe.
Das sind alles Formate, die wir anbieten können.
Haben die eigentlich Geld? Was haben wir? Haben die Geld?
Ob die Geld haben? Weil die Frage ist ja zum Beispiel, machen die Werbung in Podcasts?
Ich meine, gut, die können sich Tretboote kaufen.
Wir wissen nicht, ob die Tretboote gekauft oder von irgendwelchen UH-60.
Meinst du, die sind vielleicht von den Amerikanern aus Versehen dagelassen worden, weil das eigentlich das sind amerikanische Tretboote?
Ich glaube, die Amerikaner haben da aus Versehen 47 Humvees, 23 Panzer, 45 Kampfjets und 2 Flugzeugträger gelassen, die jetzt in den Händen der Taliban sind.
Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand gesagt hat, wir können denen nicht die Tretboote lassen. Sprengt die! Aber die Frage ist wirklich interessant, weil während der Besetzung der 20-Jährigen haben die ja Sachen angefordert. Irgendwo muss ja jemand gewesen sein, der gesagt hat, so, und dann schickt ihr hier noch ein paar Waffen, ein paar Panzer, ein paar Humvees und 7 Tretboote. Sind Sie sicher, General Jackson, dass Sie Tretboote brauchen? Ja, wir haben hier einen See und wir brauchen Tretboote. 7 Stück bitte in Gänseform, rot, blau und grün.
Gänse oder Schwäne? Wir haben gerade nur Schwäne.
Ja, gut, zur Not dann eben. Aber dann die Doppeldecker. Wie sind diese? Guck mal, ey, es gibt in der Süddeutschen gibt es einen Artikel, der ist vor 3 Stunden erschienen. Afghanistan unterwegs mit den Taliban in Kabul, dann sind die auch jetzt in Autoscootern.
Ach komm.
Ich schwöre es dir, ich zicke euch das Bild. Was geht denn da drüber?
Was ist denn das hier? Themenpark Taliban oder was? Ist das irgendwie so eine PR-Kampagne?
Jetzt mal ohne Scheiß, guckt euch mal das Bild an. Was ist denn da drüben los?
Dann kommt als nächstes Zuckerwatte essen und das Taliban-Riesenrad.
Das ist echt Phantasialand da drüben, ey.
Taliban-Autoscooter?
Alter, Leute, ich war am Wochenende mit der Family im Hansapark.
Okay.
Kennt ihr den Hansapark?
Nee.
Der Hansapark, sowas wie Phantasialand und Heidepark und so. Ich war auch noch nie im Hansapark. Und im Hansapark gibt es nicht nur den höchsten Freefall Tower, über 100 Meter, sondern auch eine Achterbahn. Und ich war da mit Kollege Colin und seiner Family. Und Colin ist ja so ein richtiger Achterbahn-Freak. Also der macht ja so richtig Achterbahn-Tourismus, sage ich mal. Reist in verschiedene Länder nur, um da irgendwelche Freizeitparks zu besuchen und die Achterbahn abzuchecken. Der kennt sich ja wirklich gut aus. Und er hat mir diese eine Achterbahn da empfohlen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen schon wieder, wie die heißt, die Achterbahn. Aber die war so krass. Er hat mich überredet, dass ich da mitmache. Und ich habe es natürlich gemacht. Und ich wäre fast gestorben. Also einfach vor Angst. Diese Achterbahn, du kommst da rein und dann geht die quasi, also eine normale Achterbahn, da fährst du ja klack, 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 so schräg hoch. Und die war einfach 90 Grad Winkel. Also du bist wirklich mit dem Rücken am Abgrund und dann im Dunkeln in so einem Turm, du siehst nichts, du fährst so hoch, tak, 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 90 Grad Winkel, über dir ist dann eine Leinwand, wo irgendein Typ irgendwas sagt, was du überhaupt nicht mitkriegst, weil dein Adrenalin gerade durch deinen gesamten Körper pumpt, nur einfach nur Todesängste hast. Und dann, was ich nicht wusste, worauf Colin sich dann schon gefreut hat, weil er hat es mir nicht verraten, fällst du erst mal runter, so 20 Meter, Und ich erstmal, ich dachte schon, rückwärts.
What?
Und womit du überhaupt nicht rechnest.
Und du denkst erstmal, die Achterbahn ist im Arsch.
Nee, du denkst erstmal gar nicht, sondern du verstehst die Welt nicht mehr, weil du bist in einem dunklen Turm, fällst rückwärts, senkrecht runter, bist schon im Panik-Mode. Ich war ehrlich gesagt schon im Panik-Mode, als sie davor gesagt haben, bitte Brille ausziehen. Wo du dir schon denkst, okay, was für Kräfte wirken da bitte? Aber okay, und dann geht's plötzlich klack, 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 90 Grad Winkel. Stellt euch vor, wirklich, ihr seid mit dem Rücken am Abgrund. Immer höher, immer höher, immer höher. Und dann gehst du so um die oberste Kurve quasi, so ganz langsam. Und guckst, ich weiß nicht, wie hoch das war, bestimmt 50 Meter oder 60 Meter. Und du guckst über den gesamten Heidepark. Oh, und dann geht es aber noch so einen Tick weiter. Und du siehst plötzlich, wie es da abschüssig wird. Und dann knallt das Ding da runter mit einem Affenzahn. Mir ist original ein Hoden kurz aus dem Nasenloch rausgeflogen. So, flupp. Den habe ich aber dann, weil das Ding so schnell ist, konnte ich den wieder einfangen. Mhm. Und dann ging das da ab. Und als ich, also diese Achterbahn, ich komme gar nicht drauf klar. Ich muss immer noch dran denken, was das für ein Teufelsding war. Und ich muss sagen, es war nicht unangenehm, weil es gibt ja so Achterbahnen, die schütteln dich so die ganze Zeit und tun dann im Rücken weh und so. Aber die ist eigentlich relativ smooth. Und das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also wollte ich nur mal sagen, für alle, die mal irgendwie im Norden sind und mal in den Hansapark gehen, geht gerne mal auf die Achterbahn. Warte, ich sag euch auch, wie sie heißt. Und zwar
aber
ist
so
das,
viele wird es ja da nicht geben, oder?
Da gibt's viele. Da gibt's sieben. Sieben Achterbahnen gibt's. Wow. Es gibt den Royal Scotsman. Es gibt Nessie. Es gibt die Schlange von Midgard. Den kleinen Zar. Crazy Mine. Flucht von Norfolk. Grot, die soll wohl auch mega sein, aber hatte ich dann keinen Bock mehr.
Wir haben sieben Achterbahnen in einem Park?
Ja. Wow. Und ich bin gefahren, der Schwur des Kernern, so heißt die. Der Schwur des Kernern. Könnt ihr euch auf der Seite vom Hansapark angucken.
Wie viele Loopings?
Glaube ich, gar keinen. 79, hier, ich lese mal vor. Der Schwur des Kernern, hüte dich vor seinem Bann. In der Saison 2015 hat der Hansapark mit dem Family Thrill Ride der Schwur des Kernern Achterbahngeschichte geschrieben. Mit einem 67 Meter tiefen First Drop aus einem 79 Meter hohen Turm kommt, erreicht diese Hypercoaster auf der 1235 Meter langen Strecke eine Geschwindigkeit von bis zu 127 Stundenkilometern. Weltweit einzigartig ist der Rückwärtsfreifall aus über 60 Meter Höhe im Turm des Kernern.
Das ist das Schlimmste, finde ich.
Hätte ich mir das mal vorher durchgelesen, dann wäre ich es wahrscheinlich einfach nicht gefahren. ja, man kann sich natürlich auch Videos angucken auf YouTube. So, schaut es euch mal an. Ist echt auf jeden Fall, wer auf Achterbahnen steht. Ich habe ja kein Problem mit Achterbahnen. Also Geschwindigkeit und Höhe sind tatsächlich Sachen, mit denen ich keine Probleme habe bei so Kirmeskram. Aber Sachen, die sich drehen, mag ich halt nicht.
Ich komme ja aus Düsseldorf. Und da gab es ja immer eine Oberkassler Kirmes, dann eine Rheinkirmes. Und da gab es ja die Wilde Maus. Kennt ihr noch die alte wilde Maus aus Holz? Ja, die wurde dann später umgebaut. Furchtbar. Aber das war noch eine Holzachterbahn. Die hatte keine Loopings, die hatte nur so Wagen, Einzelwagen. Und man fuhr immer in 90 Grad Winkeln rechts und links und dachte immer, man kippt nach vorne über. Und man wurde praktisch nur mit so einer Schnur festgemacht. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war ein komplettes Holzding, gibt's heute nicht mehr. Also die wilde Maus schon, aber die ist nachgebaut worden. Eben nicht mehr diese Holzkonstruktion, sondern Metall. Das war so schräg. Man fuhr nie richtig schnell, aber man dachte immer, man fährt geradeaus weiter und wurde dann in so eine 90-Grad-Kurve rechts oder links geschleudert.
Ja, noch mehr, das waren, glaube ich, 180-Grad-Kurven.
Ja, das war, und es knarrte und knirschte überall und man dachte so, das Ding fliegt gleich auseinander. Das war
habe ich jetzt hier beim Dom wieder gemacht, die wilde Maus XXL. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine, die ich richtig scheiße finde, weil die tut auch dann richtig am Rücken weh, weil die so ruckartig ist und auch so mit dieser Todesfantasie spielt, dass du einfach in diesen Kurven rausfliegst. Wobei ist das nicht bei allen Achterbahnen so ein bisschen auch Teil des Konzepts, dass man denkt, man stirbt?
Ja.
Es gibt auch eine Achterbahn, also ein Konzept einer Achterbahn, die das erreichen soll. Eine Todesachterbahn, die so gebaut ist, dass
man stirbt.
Ja, die wurde natürlich nie gebaut, aber das heißt Euthanasia Coaster.
Was ist die? Die wurde entwickelt?
You drive it only once.
Höhe 510 Meter. Maximalgeschwindigkeit 360 km/h, maximale Beschleunigung 10 g.
Das klingt nach einem Freizeitpark, der in Afghanistan funktionieren wird.
Stimmt.
Der Freefall Tower.
Ich muss ja sagen, wenn man in so ein Fahrgeschäft reinsteigt, dann gucke ich mir immer genau die Leute an, die das vorher gebaut haben. Zumindest. Aha. Also da laufen ja immer da Leute rum.
Die Leute an, die das gebaut haben.
Ja, zumindest. Das ist kompletter Bullshit. Du weißt wieder. Ja immer schon, dass die Kassierer haben ja auch immer mit anderen gelegt.
Die Kassierer
gelegt.
Haben die nicht gebaut.
Doch. Alle müssen ja, haben ja immer doppelt der Arbeit. Die müssen ja aufbauen, kassieren, sauber machen, wieder abbauen, also und so weiter. Aufbauen.
Ja. Hast du schon mal so einen Kassierer auf so einer Kerb gesehen? Ab welchem Moment würdest du sagen, dass mir unseriös? Was muss der haben? Weil wenn so eine Fokuhila und zwei Zähne und so eine abgeschnittene Jeansjacke nicht reicht, was müsste der haben, damit du sagst, das Ding fahre ich nicht?
Naja, du hast es ja schon eigentlich ganz gut beschrieben, also die sehen ja alle so aus, wie du es beschrieben hast, oder nicht?
Und du gehst trotzdem drauf.
Ja, das wundert mich tatsächlich auch. Also ich weiß, dass es komisch
würdest
ist.
Du nicht draufgehen, wenn die seriös ausreden.
Ja, wenn da so was Christian Lindner sitzen würde, da dürfte ich sie begeistern für meine Achterbahn. Auf gar keinen Fall, Alter.
Ja, aber ganz ehrlich, ich mache mir immer Gedanken, wenn ich die Chips kaufe, alles klar, die muss ja irgendwann mal zusammengebaut sein. Und da müssen ja auch Fachleute am Werk idealerweise gewesen sein, dass die auch das alles richtig zusammenschrauben.
Da müssen Fachleute am Werk gewesen sein. Du sitzt in einem Haus, in dem du an tragenden Teilen geheimwerkt hast.
Ja, das stimmt.
So viel zum Thema, da müssen Fachleute am Werk gewesen sein.
Aber da fahre ich nicht mit meiner Familie 180 Grad Kurven senkrecht durch die Decke oder so. Das
aber ihr wohnt da.
Also nochmal. Diese Achterbahnen werden doch von irgendjemandem aufgebaut. Mit Schrauben, ja. Mit ja. Großem Sachverstand idealerweise. Ja. Traut ihr denn den ganzen Leuten? Ich möchte hier niemanden.
Ja, aber dein Auto wird doch auch von irgendjemandem zusammengebaut, wenn du irgendwo hinfliegst. Das Flugzeug wurde ja auch von irgendjemandem gebaut. Also wo ziehst du denn da die Grenze? Warum denn ausgerechnet
bei der Achterbahn? Aber nicht vom Kirmeskartenabreißen.
Ja, aber wenn ich dann den Ansager da, nehmen wir nochmal diesen Ansager, aber dann habe ich immer das krude Gefühl, er hat ja auch wirklich Plan. Also die Leute, die da rumlaufen.
Aber der muss doch nur ansagen.
Nein, der baut doch auch auf, meistens. Bitte? Und dann ständig werden Leute zum Mitfahren und Aufbauen gesucht. Ja, wer meldet sich denn da? Fachleute? Das sind Leute, die dann Zeit haben.
Ingenieure. Das sind Ingenieure, die sich da melden.
Sag mal, macht ihr nie
Gedanken? Hey, kennt ihr diese, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, diese Doku Class Action Park? Nee. Über diesen Freizeitpark, der bei dem sich reihenweise die Leute was gebrochen haben und verletzt haben, gibt's so eine Doku. Müsst ihr mal checken, Class Action Park, war glaube ich eine HBO-Doku. Da geht's um zwei Typen, die haben sich einen Freizeitpark ausgedacht und haben dort nur so Rides gehabt, wo die Leute teilweise mit gebrochenen Armen und Beinen rausgekommen sind. Eine Wasserrutsche mit Looping zum Beispiel, wo die Leute aber nicht genug Speed hatten und einfach im Looping einfach runtergeklatscht sind. Und auch eine Rutsche war so, dass du rausgerutscht bist und nur 10 Meter weiter war die Autobahn. Und die sind teilweise bis zur Autobahn gerutscht und mussten sich dann so wegrollen vor den Autos, die ankommen. Kein Scheiß. 1978 wurde dieser Park dann kurz aufgemacht und dann auch wieder geschlossen, weil so viele Leute sich verletzt haben. Und ich weiß gar nicht, ob auch sogar jemand gestorben ist. Das weiß ich nicht. Müsst ihr mal gucken. Class Action Park heißt der. Mhm. Ist eine Doku über diesen Freizeitpark. In Colorado war das, glaube ich. Und ja, auch dann die ganzen Klagen, die dann da noch mit rein sind und so. Also wirklich sehr, sehr interessant, weil das halt auch auf einer wahren Geschichte basiert. Action Park heißt der.
Ich weiß nur von so einem Wasserpark in den USA, die so eine Rutsche gebaut haben, die überhaupt nicht funktioniert hat und letzten Endes einen Fahrgast geköpft hat. Und dann wurde sie wieder zugemacht. Und da war es irgendwie erschreckend zu sehen, dass in so einem Land wie in den USA sowas überhaupt, also ich weiß gar nicht, ob die einen TÜV haben oder so, aber dass das überhaupt abgenommen wurde und ja, also live gehen durfte, dass das, ne, ja. Wo so ein paar Leute so ein bisschen experimentiert haben und Bei den Proben war das dann so, dass diese, es waren ja keine wirkliche Wagen, sondern es war halt so ein Wasserpark, wo du in so einer Art Schlauchboot saßt und du so runter gefahren bist, einen Hang, und dann gab es so einen Hügel, über den du gesprungen bist, und je nachdem, wie viele Leute an Bord dieser
Schlauchboots
waren und wo die saßen, flog das Ding halt einfach mal 5 Meter durch die Luft und krachte irgendwo auf den Hang.
Aber ich glaube, also das, was du meinst mit dem, wo einer geköpft wurde, das ist, das waren Puppen. Die haben sozusagen Test-Dummies. Nee,
ich rede von der Person. Also von
weil in diesem Class-Action-Park haben die Test-Dummies in diese Wasserrutsche gemacht. Und die wurden halt geköpft, die Test-Dummies. Mhm. Und eine Woche später wurde aber diese Rutsche trotzdem aufgemacht. Also könnt ihr euch mal auf aufschreiben und gucken. Also
finde ich gut. Wir haben so schöne Themen. Leute, die in dem Achterbahn oder im Wasserpark geköpft werden, die Taliban. Also
ich suche gerade, ob es einen Beruf gibt für die Kirmes. So Schausteller. Es ist aber kein Ausbildungsberuf, aber angeblich gibt es 32.000 Leute, die da in dem Beruf arbeiten. Aber seht ihr, man muss als Schausteller keine Berufsausbildung haben. Es gibt keinen klassischen Ausbildungsberuf dazu. Noch nicht.
Was ich mich ja frage ist, wo sind die ganzen Künstler, die diese fürchterlich schäbigen Kirmes-Airbrush-Dinger auf Sachen draufmalen?
Und wie ist das mit den Rechten? Da gibt's ja dann manchmal so Super Mario und weiß ich nicht, irgendwelche, die haben doch nicht die Rechte an Super Mario, die haben doch nicht bei Nintendo angerufen und gesagt, darf ich hier Airbrush-Mario drauf machen und die Ride irgendwie Super Mario nennen?
Vermutlich sehen die Dinger deshalb so scheiße aus, weil die so wenig Ähnlichkeit mit dem Original haben, dass es rechtlich keine Bedenken mehr gibt.
Das kann sein, ja.
Aber alles, was da auf der Kirmes geairbrushed ist, ist ja irgendwie hässlich verformt und sieht merkwürdig aus, ne?
War das eigentlich bei euch, also ihr, wo ihr aufgewachsen seid, es gibt ja fast in jeder größeren Stadt gibt es ja so eine Kerb, so eine Kirmes. In Frankfurt ist es die Dippemess, in Hamburg der Dom und so. War das bei euch auch immer so, dass die ganzen Assis an den Autoscootern abgehangen haben?
Ich war immer da.
Ja, wir haben da immer abgehangen.
Na klar.
Da also war das bei uns Leben. War das wirklich so ab einem gewissen Alter, so in der Pubertät, ich sage so zwischen, weiß ich nicht, 13 und 18, hast du wirklich weiträumig, also entweder die ganze Dippemess gemieden oder aber zumindest die Autoscooter, weil du einfach wusstest, entweder kriegst du aufs Maul oder du wirst abgezockt.
Ja.
Und das war dann auch so, wenn du mal dann irgendwie mit den Eltern da warst und dich hingetraut hast und dann Autoscooter gefahren bist und hast dann einen von den Assis angedotzt, hast du auch direkt,
ja.
Die haben dich angeguckt und so, was dir einfällt. Hast du mich angedotzt?
Tatsächlich, also Autoscooter
fand ich immer. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das immer auf der gesamten Kirmes so war.
Ja, aber der Treffpunkt war immer die Autoscooter, weil da war das immer die fetteste Anlage mit der Musik.
Aber die coolsten waren eigentlich auf der Raupe. Kennt ihr noch die Raupe, wo früher das Verdeck, das grüne Verdeck dann
stehen?
Ne? Das ist ja nochmal die Raupe.
Die Raupe ist, wie beschreibt man das, Georg? Im Prinzip.
Ach, so ein rundes
hintereinander,
Ding?
Genau, hintereinander. Du sitzt hintereinander.
Im Kreis.
Das dreht sich im Kreis. Ja, und bei der Raupe war es so, dass die irgendwann dieses Raupendach da drüber gesponnen haben. Und dann, da gab es dann den ersten Kuss dann in der Raupe, wo man am nächsten Tag, ich habe die Nicole geküsst in der Raupe, so als das Verdeck zuging.
Ja, das du hast die Nicole in der Raupe geküsst?
Ja, oder wie sie halt hießen, ich kann mich
jetzt wie nicht. Wie sie halt alle hießen.
Aber Raupe war eben, die Assis sind eben zum Autoscooter gegangen, die Coolen waren an der Raupe, so habe ich das noch in Erinnerung.
Ja.
Wo war ich? Hey Leute, natürlich in der Raupe.
Du hast doch eben gesagt, du warst beim Autoscooter.
War ich auch, aber nicht so lange wie in der Raupe.
In der Raupe bist du auch immer im Stehen rückwärts gefahren, oder?
Ja, das die ganz cool. Und dann kam das Raupe Dach und, dann, ja. Und abspringen, ne?
Weiß ich nicht, habe ich nie versucht.
Ja, es war ja nie so schnell, du konntest dann glaube ich immer abspringen und wieder aufspringen. Das war so peinlich war das.
Tja, du warst halt ein richtiger Halbstarker.
Und rückwärts fahren im Autoscooter, ne? Mit einer Hand. So.
Richtig ja, cool. So.
Ja, richtig cool. Den Handballen aufs Lenkrad legen und dann lenken. Übrigens, apropos Lenken, ich möchte mich noch bei einem Zuhörer, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat mir geschrieben, wie man gut Hänger rückwärts lenkt. Ihr könnt euch noch erinnern an die vorletzte Folge, da habe ich ja gesagt, ich habe mir einen Hänger gekauft und rückwärts fahren ist scheiße schwierig, weil wenn du links lenkst, fährt der rechts. Nee, fährt der, warte mal, doch, fährt der rechts. Also, wenn du, warte mal, Wenn du jetzt links lenkst, dann geht das so, dann fährt er rechts. Also, warte mal, könnt ihr verstehen? Auf alle Fälle hat
Fahrtrichtung rechts, aber
auf alle Fälle hat er mir jetzt einen Tipp gegeben, man soll das Lenkrad nicht oben anpacken, zu lenken, sondern unten. Und dann, wenn man nach links lenkt, fährt er auch nach links. Und wenn man nach rechts lenkt, fährt man nach rechts. Alter LKW-Fahrertrick. Hat funktioniert. Wie ich es verstanden habe, hat es ein bisschen gedauert, aber gut, wollte ich nur noch sagen. Vielen Dank.
Hast du es denn ausprobiert?
Ich habe es ausprobiert, es geht sehr gut. Ja. Ich kann jetzt sogar
Videos sehen, wie du mit dem Hänger.
Ich kann jetzt sogar eine Parklücke mit dem Hänger einparken. Wirklich, das ist wirklich.
Echt?
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, ja. Macht Spaß zu fahren, man fühlt sich so erhaben, so irgendwie. Ist cool. Mhm. Ja. Es ist halt nur langsam. Man muss halt dran denken, dass man den Hänger hinten hat. Ich bin dann schön auf den Pin getreten, 130, und dann wird dann schwabbelte das hinten. Und
gesagt, du musst mal aufpassen, dass du den Hänger vernünftig belädst, ne?
Ja, der ist nicht so groß, ja.
Sag mal, kurze Gaming-Frage. morgen, nee, warte mal, heute, wenn ihr das hört, bei Patreon und gestern, wenn ihr geizige Kleinen, nein, erscheint Diablo 2 Resurrected.
Ja.
Georg, als ich dich kennengelernt habe, warst du, sag ich mal, Deutschlands Nummer 1 im Diablo 2 zocken?
Nee.
Aber du warst auf jeden Fall, du hast dich da richtig reingearbeitet. Ich weiß noch, wie du da, ich glaube, das war so der Anfang deiner MMO-Sucht oder so, glaube ich. Der Einstieg war bestimmt Diablo 2, oder? Kann das sein?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hab's in der Beta habe ich einiges gespielt, dann habe ich, als es released wurde, vielleicht 2 oder 3 Wochen und dann nochmal, als Lord of Destruction rauskam, nochmal in 2 Phasen, aber ich habe es eigentlich sehr wenig gespielt.
Also du musst wenig bei dir ein bisschen definieren im Vergleich zu normalen Spielern.
Nee,
niemals.
That's a lie.
Georg spielt nicht sowas nur ein Wochenende.
Warum sollte ich denn lügen?
Du hattest 300 Stone of Jordans und weiß ich nicht was alles, das weiß ich noch.
Nee, ich hatte nicht viel Zeug.
Also, das ist
Leute, ich sag doch bei anderen Spielen ohne Probleme, dass ich das viel gespielt habe.
Ja, aber ich weiß es ja noch bei Diablo 2, wie wir gezockt haben und wie wir uns drüber unterhalten haben.
Aber Diablo 2 habe ich nicht wirklich viel gespielt. Ich habe nachdem Lord of Destruction rausgekommen ist, habe ich noch mal ein Wochenende gehabt, wo ich eine Amazone hochgespielt habe, glaube ich auf Stufe 78 oder so. Also das war noch das und das war ein Wochenende. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil es langweilig wurde.
Also ich entnehme dem auf jeden Fall, die Vorfreude auf Diablo 2 Resurrected hält sich bei dir in Grenzen.
Ja, wie bei den meisten alten Spielen und irgendwie Remakes. Ich habe die Dinger ja zumindest genügend gespielt, um zu wissen, dass die nicht die magische Begeisterung entfachen werden, die die Leute immer glauben, dass irgendwelche Remakes haben. Also es gibt so ein paar wenige Dinge, wo ich mir denke, vielleicht würde ich das nochmal spielen, wenn es davon ein Remake geben würde. Aber ansonsten finde ich es meistens eher nicht so spannend. Ich habe zumindest noch nicht so viel erlebt, wo das so spannend wäre.
Also ich freue mich drauf.
Ich bin noch nicht mal durch Mass Effect gekommen, durch das die neue Dings-Version von Mass Effect. Ich glaube, da bin ich in Mass Effect 2 hängen geblieben.
Hatte ich die Geschichte schon erzählt von Diablo 2? Ich glaube mal im ganz früheren Podcast, ne? Mit Bill Roper.
Da kann ich jedes Mal erzählst, wenn wir über Diablo reden?
Ja, aber so oft, ich kenne sie nicht, erzähl.
Er hat Bill Roper getroffen.
Nee, also Lustige war ja,
als du bei London warst, oder was?
Nee, das war in Düsseldorf, mein erster Interviewpartner bei Giga. Ich habe ja mit Georg hat mich da ja angestellt. Und ist ja auch egal. Ich war auf alle Fälle mit Georg on Air. So, und dann kam Bill Roper, der Entwickler von Diablo 2 aus Amerika, weil er dachte, bei NBC kann er mal richtig die Reichweite abgreifen, das interessiert dann alle. Und ich habe mich lange gefragt, warum ich das Interview machen musste mit Bill Roper oder durfte, obwohl ich keinen Plan hatte. Ich habe Diablo 1 nicht gespielt, ich hatte keine Ahnung. Und sagte, du machst das Interview
von Diablo.
Nee? Mm-mm. Okay, ich habe auf alle Fälle das Interview gemacht und irgendwie einen Tag später erschien das auf irgendwelchen japanischen Seiten, dieses Video von dem Interview, wo sich alle nur wunderten, warum der Moderator so überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel hat und so dumme Fragen stellt. Das fand ich so scheiße. Aber
das war, ich weiß noch, also zumindest bei Giga Games am Anfang, was für krasse Leute wir hatten. Mhm. Was für, also da, man muss für alle, die gar keine Ahnung mehr haben, was Giga Games und so war, und auch Giga mittags mit dem Games-Kanal, es gab, das war im Kabelfernsehen Nummer 1, und es gab ja kein YouTube und nichts dergleichen. Und dementsprechend hatte man natürlich schon auch dann ein Standing bei den Publishern und so weiter, und die haben uns wirklich dann die krassen Leute gebracht. Also Bill Roper, hast du jetzt gesagt, wir hatten auch, ich meine, Peter Molyneux, Sid Meier, wie heißt hier der Sims-Typ nochmal, der die Sims erfunden hat?
Gott,
und die SimCity-Spiele. Ah, ich hab's vergessen.
Warte mal, das müssen wir jetzt mal schnell. Red mal weiter, ich muss es rausfinden.
Der Will Wright.
Ah ja, genau.
Genau, Will Wright, wir hatten American McGee, wir hatten, ich habe die ganzen Namen teilweise vergessen, Lewis Castle, ich glaube, das war der Modern Warfare-Typ. Wir hatten die Typen von, die Battlefield erfunden haben, den
stimmt.
Die Schweden. Mhm. Die haben uns damals noch das Spiel gezeigt, auf dem Battlefield basierte. Das war dann quasi wie so ein Testspiel von denen, das hieß, glaube ich, Phantom Eagle oder sowas, oder Phantom Eagle oder irgendwie so, müsst ihr mal googeln. Und
wobei,
da konnte
du aber
man
nicht vergessen darf, dass die Dinger damals noch keinen großen Namen hatten, ne?
Nee, genau, das war damals noch total unbekannt, das hat er uns gezeigt, und da konnte man aber schon alle Sachen machen, die man heute in Battlefield auch machen kann, und es war echt, das war ein kleines Team, ich weiß nicht, wie viele Leute, 5 oder 10 Leute, die das gemacht haben, und dann konnte man da Fahrzeuge steuern, Panzer fliegen, Codename Eagle hieß es, glaube ich, nicht Phantom Eagle, Codename Eagle. Könnt ihr mal googeln. Und darauf basierte dann Battlefield. Das waren die Gründer von DICE. Also die hatten wir alle da. Das ist krass. Und ich weiß noch, dass die ganzen News-Seiten dann darüber berichtet haben. So Blues News und so. Auch die Ami-Seiten haben dann die Videoclips teilweise geteilt oder verlinkt und so, weil einfach die Sachen zum ersten Mal bei uns gezeigt wurden. Max Payne 2, glaube ich, oder so. Das war krass, ey. Unvorstellbar eigentlich.
Und Bill Roper kam tatsächlich mit seinem eigenen Entwickler-Laptop mit. Der total, hat er immer ein Auge drauf geworfen.
Ja, ganz viele.
So ein Riesending. Ja. Ne,
haben wir fast alle ihre eigenen Rechner mitgebracht.
Ja, die haben nie eine CD zum Installieren auf unseren Rechner mitgebracht, sondern immer ihren eigenen, den er dann anschließen musste.
Ich weiß noch immer, was das für ein Akt war. Erinnert ihr euch noch, wenn wir dann irgendwelche Gäste hatten und die kamen dann vielleicht ein bisschen zu spät oder so 2 Stunden vor Sendungsbeginn und mussten dann ihren komischen Rechner noch konfigurieren und anschließen, und 10 Leute haben dann da rumgestanden und versucht, das Spiel zum Laufen zu kriegen, und wir sind ja live gegangen einfach. Also konntest ja nicht
ja, nicht nur das, du konntest doch das Spiel ja auch nicht einfach so abgreifen. Ist ja nicht so wie heute, dass du wie so eine HDMI-Kabel nimmst und schon hast du ein Bild, sondern wir hatten ja so ein Konverter-Teil, dass das PC-Bild überhaupt fernsehtauglich gemacht hat, weil die Dinger überhaupt nicht konform waren. Fernsehbild war ja irgendwie 728 mal 300 Schlag-mich-tot-Zeilen, also was völlig anderes als heute. Eine andere Bildrate. Und heute ist es ja so, dass beides, zumindest per Default, kannst du sagen, kriegst du auf beidem irgendwie 1080p hin. Ja. Und auch in der gleichen, mit denselben FPS. Und wir hatten dafür irgendwie so ein Konverterteil, also so ein
Schweineteuer, glaube ich. Ich glaube, über 10.000 Mark da, oder
ja,
Euro,
genau,
damals.
Einen fünfstelligen Betrag hat das gekostet. Und das in so ein Rack eingebaut wurde und normalerweise an den einzelnen Rechnern bei uns fest angeschlossen war.
10.000 Euro.
Das war super mega teuer.
10 Monatsgehälter.
Ja. Genau. Nettogehälter, ne?
Ja.
Aber und die waren ja normalerweise fest an den Rechnern angeschlossen. Ich weiß ja noch gar nicht, ob die bei, als wir Gamescom, obwohl nee, wir hatten ja nur den PC-Bereich, weil die waren halt so teuer, dass wir davon auch nicht massig irgendwie rumstehen oder rumliegen hatten. Und wir haben noch ein spezielles anderes Teil gehabt, ne, die um Webseiten abgreifen und zeigen zu können. Das war ja nur irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob das eine Software war oder so, die halt einen bestimmten Bildausschnitt, ich glaube, die hat das auf 640 mal 480 runtergeregelt, und dann hat es geflimmert wie die Sau, weil du halt auf die Bildrate vom Fernseher kommen musstest. Und dann konnte man damit eben keine Spiele zeigen. Ja, und dieses Teil musste halt auch noch angeschlossen werden und geguckt werden, ob das überhaupt an dem Laptop oder weiß der Teufel was, ob du den entsprechenden Ausgang hattest. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es ging VGA-Ausgang oder so. Also das war immer ein Heidenspaß, wenn dann wer auch immer der Techniker da war, gucken musste, dass er dieses Bild überhaupt irgendwie in sendbaren Bereich bekommt. Aber es hat meistens geklappt. Also wir haben, glaube ich, fast nie den Screen abgefilmt.
Alte Männer reden über die Vergangenheit.
Ja, aber das war geil. Und ich meine, wir hatten ja auch, ich weiß noch, wer war das von Unreal Tournament? War es Tim Sweeney oder was, Cliffy B, ich weiß nicht, irgendeinen von den Urvätern von Unreal Tournament, der dann auch kam, und wir haben das natürlich dann auch immer angekündigt, heute Abend zum ersten Mal Unreal Tournament 2004 oder was auch immer, und dann ging der Scheiß nicht. Und du weißt, da gucken jetzt alle Leute zu und warten drauf, und dann waren das wieder diese peinlichen Takes, wo du dann da sitzt mit dem Entwickler und dem dann irgendwie Fragen aus der Community gestellt hast, um die Zeit zu überbrücken, und alle wollen Unreal Tournament sehen, und am Ende hast du irgendwie so 2 Minuten zeigen können oder so. Das gab's
bei mir
leider
war
auch
das immer. Internet weg, als ich ein MMO zeigen wollte. Was war denn das? Nicht Anarchy Online. Egal, das allererste große MMO. Und ich hatte halt kein Internet, konnte das Spiel halt auch nicht zeigen.
EverQuest?
Das war auch Spaß. Nee, noch davor.
Meridian?
Aber ist das nicht, war das nicht schön, dass das damals einfach so nicht so durchgetaktet ist und professionell war wie heute? Sondern dass da noch was passiert. Ich fand das super.
Das war eigentlich der nervigste Teil überhaupt.
Nee, ich fand das super.
Ich hätte gerne gehabt, dass die Sachen gut funktioniert hätten.
Ja, das sagst du jetzt so aus der Distanz, Jochen. Aber damals waren das auch richtig krasse Stressmomente.
Ja, aber heutzutage wirst du halt die Entwickler nicht mehr hinkriegen, sondern wirst du wahrscheinlich. Ne? Also früher.
Die Entwickler haben wir auch nur deshalb bekommen, weil die auf Pressetour in Deutschland waren und die Printmagazine so groß waren.
Und weil es eine andere Zeit war, einfach, weil es eben noch nicht so total professionalisiert war. Es gab keine
Alternativen zu Bewegtbild, außer CDs auf Magazinen oder so.
Aber heute würdest du in vielen Fällen, wenn du die entsprechende Reichweite hättest, halt zumindest irgendwie Zugang zu irgendeiner Beta, Alpha, weiß der Teufel was bekommen.
Aber die Entwickler, und es gab halt auch einfach nicht so viel, es gab halt die Gamescom, wann kam die? Weiß ich gar nicht.
Ja, irgendwann 2000er.
Das war natürlich auch geil, da haben wir auch immer viele Leute dann begrüßen dürfen. Und ich erinnere mich, mein Highlight war ja bei Giga Green, wie ich Tekken gezockt habe gegen Götz Alsmann.
Ach Gott, der war so schlecht gelaunt, oder?
Ach, kein Götz Alsmann? Weiß ich nicht.
Das nee, hast du es nicht gesagt, dass der so mies drauf war, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Okay.
Nö. Okay. Weiß ich. Aber erzähl doch mal die Story, war nicht mal Nils Ruf da und ist rausgeflogen? Was war denn da nochmal?
Das war in der 24-Stunden-Sendung. Da war, glaube ich.
Und Sido ist auch mal rausgeflogen.
Genau, Sido ist rausgeflogen und Nils Ruf haben wir rausgeschmissen. Weil der total voll war und wie hieß denn nochmal der kleine Comedy, wie hieß der nochmal? Hoecker war da, ja. Nils Ruf und noch ein RTL-Moderator, Uta und ich. Wir waren also zum Fünft am Kaffeetisch und haben dann die Morgensendung gemacht und Nils Ruf ist irgendwie aus der Stadt gekommen, total blau und hat die anderen halt total angepumpt und auf seine Nils Ruf-Art, aber noch ein bisschen drüber. Und die anderen waren echt genervt und der Hohecker war echt genervt. Ich habe keine Lust mehr hier.
Und Sido wurde rausgeschmissen, weil er keine kinderfreundlichen Texte gerappt hat. Nee, und dann die Community beleidigt hat oder so.
Video gibt es, glaube ich, noch auf Google, auf YouTube, ne? Ja. Das findest
Sido,
du.
Sido Rauswurf. Kittlers hat den dann rausgeschmissen, glaube ich. Das war Florian Kittlers damals. Good times.
Ja. Aber dieses mit dem gegen irgendwen prominenten Tekken gespielt zu haben oder Gran Turismo oder keine Ahnung was, FIFA oder was ist halt immer so die 6-7 Standard, wenn überhaupt 6-7, eigentlich waren es eher 3 Standardspiele, die wir hatten. Glaube, das hat, da kann jeder von uns mindestens eine Geschichte zu erzählen, weil jeder Prominente, den wir da hatten, das ja gemacht hat. Mhm. Und zumindest Jochen und ich waren am Anfang immer die Gelackmeierten, die das machen durften. Und wenn ihr dann später Green gemacht habt, wart ihr halt diejenigen, die das machen durften.
Ja, manchmal hat man sich gefreut, manchmal war es einem auch richtig unangenehm, weil du auch gemerkt hast, dass die Leute, die da sitzen, halt null Interesse haben, gar keinen Bock haben und du dann so, die da irgendwie auf die Tasten gehaut haben, wie sonst wer und du musstest so da gute Miene zum bösen Spiel machen. So.
Aber wir haben sie dann auch grundsätzlich überredet, anstatt einfach zu sagen, okay, ihr müsst das nicht machen. Also es war immer so ein Zwang für die und die gesagt haben, ich will eigentlich nicht, dann einfach zu belassen.
Ja, das macht ja auch keinen Spaß.
Okay, wenn du es nicht willst, dann machst du einfach noch einen Talk bei Stars im Meer oder so, aber du musst nicht spielen und manche Gäste mussten halt spielen und hatten keinen Bock und das war dann echt immer scheiße. Auf wen ich mich immer gefreut habe, war Smudo, der war ja sehr oft da als selber Computerspielprogrammierer und Computerliebhaber und so, mit dem haben wir immer uns Rennspiel-Battles geliefert und der erzählte auch sein Fachwissen und der ist ja super gefahren immer, ne?
Der war bei Rocket Beans, ist auch schon wieder 5 Jahre her oder so, war der mal zu Gast. Und dann hat er einen Monolog gehalten, der ging, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Der hat ohne Punkt und Komma eine Dreiviertelstunde irgendwie was zum Nürburgring und DRM oder wie heißt das, Racing oder so, erzählt, DTM, nicht DRM, DTM Racing und dann ist er gegangen. Du konntest nicht mal eine Nachfrage stellen, weil die Sendung zu Ende hat. Einfach ein Monolog über irgendwie, über das. Also man sagt ja eigentlich, man ist dankbar, wenn der Gast ein bisschen was erzählt.
Ja, man muss ihn bremsen, ne? Gerade wenn er...
Ein Moment.
Haben die nicht damals, war der nicht dabei, als wir diese 24-Stunden-Sendung gemacht haben, wo die einen Rückwärtsfahrrekord damals noch im Rheinstadion aufgestellt haben, mit dem Auto mit rückwärts fahren?
Gregor und Tom Westerholt.
Und Tom, ja. Mhm. Ich meine, der war ja auch dabei.
Ja, stimmt. Rückwärts. Was war das denn für ein Scheiß? Weltrekord im Rückwärtsfahren. Ich glaube, das war
einfach eines von den Dingen, die so einen Weltrekord hatten, der deshalb stand, weil noch niemand sich die Mühe gemacht hatte, den zu brechen. Und nicht, weil es irgendwie Können verlangte oder sonst irgendwie schwer war. Du musst halt nur so viele Stunden rückwärts fahren.
Du suchst dir einfach einen Rekord, den keiner macht. Und dann kannst du ihn relativ einfach halten.
Ja. Wobei, glaube ich, das Guinness-Buch jetzt bei einigen Sachen, also einige Sachen rausgenommen hat. Vor allen Dingen, wenn das Rekorde sind, die irgendwen schädigen oder einfach nur gefährlich sind oder sonst irgendwie was. Also wenn du irgendwie 78 Zigaretten gleichzeitig rauchen willst oder so, dann geht das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr.
Hier der Kollege Gunnar Krupp, Grüße an der Stelle, hat ja ein Guinness-Buch-Rekord im Apfelessen Lautstärke. Also, dass er so, dass du so in den Apfel beißt, dass es am lautesten ist. Und das wurde dann wirklich da, ich weiß, das haben wir bei uns im Garten über Rocket Beans gemacht, da kam dann so ein Guinness-Buch-Typ und der hat dann auch so ein Testgerät hingehalten, wo die Dezibel gemessen musst du da, was für bescheuerte Rekorde.
Dann könnten wir ja auch noch einen aufstellen, zu dritt. Ja,
klar, du kannst versuchen, noch lauter in den Apfel zu beißen.
Okay, vielleicht was anderes.
Hier, wie wäre es mit dem Geschwindigkeitsrekord auf dem Wasser? Wer unseren Podcast regelmäßig gehört hat, der weiß, wie das in den letzten Jahrzehnten ausgegangen ist.
Das kürzeste Podcast-Intro.
Ja.
Hast du ein Rätsel, George?
Nee. Ich habe auch eins.
Du hast ein Rätsel.
Aber wenn du, Georg, unbedingt möchtest, dann darfst du.
Also wir machen dein Rätsel zuerst und falls das schnell gelöst sein sollte, mache ich meins noch.
Ich habe das dumpfe Gefühl, das wird so sein.
Hast du es zugeschickt bekommen, Jochen, oder hast du das dir selber
recherchiert? Okay, ich habe es zugeschickt bekommen. Ich sage auch gleich von wem, habe ich jetzt hier nicht liegen, den Namen, weiß ich gerade nicht. So, vor dem Rätsel nochmal ein wichtiger Hinweis.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest den ein oder anderen gibt, der die Coro-Drogerie noch nicht kennt. Eddie, ich glaube, wir müssen nochmal für diejenigen Aufklärungsarbeit leisten.
Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Wer kennt denn die Coro-Drogerie nicht? Coro-Drogerie.de ist eigentlich, ja, ich sag mal, sind sie es schon oder sind sie es noch nicht, aber sie wollen es auf jeden Fall werden. Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel und das Top-Food-Online-Portal. Da gibt es die leckersten Sachen, die man sich nur vorstellen kann. Von Süßkram bis Supplements, Getränke, Snacks, Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und ganz neu, wenn man jetzt auf die Seite geht, eine Eismaschine.
Da bin ich auch gerade, ich staune gerade. Die sieht vor allen Dingen auch echt noch schick aus, ne?
Hast du schon mal Eis selber gemacht?
Nee. Aber ich habe bei Bekannten mal selbst gemachtes Eis gegessen und das war sehr lecker. Also
das Geile an so einer Eismaschine ist, du kannst sozusagen selber dosieren, wie süß das Eis werden soll. Und das finde ich interessant.
Und vor allen Dingen kannst du ja auch jeden Geschmack machen, ne? Also du kannst Mango reinhauen, Nuss, ganz was ausgefallen ist. Hier wird das Eis mit Blaubeeren garniert. Ich glaube, das ist schon kreativ.
Aber natürlich, also man muss sagen, Coro ist natürlich jetzt eher weniger für die Gerätschaften bekannt, sondern eher für die Leckerlis, die es da gibt. Ich habe ja auch schon hier im Podcast häufiger mal von den Hafer-Crispies gesprochen. Aber es gibt immer wieder auch andere Entdeckungen. Ich empfehle zum Beispiel die vielen, sagt man, wie ist die Mehrzahl von Müsse?
Mandelmus.
Haselnussmus, Erdnussmus, Cashewmus, Pistazienmus. Also eigentlich von aus allen nur denkbaren Nüsschen kann man sich einen leckeren Aufstrich machen.
Ich bin ja im Moment dabei, mir für mein Müsli Trockenfrüchte zusammenzustellen, beziehungsweise Dörrobst. Ja, da gibt es zum Beispiel Bananenchips ohne Zuckerzusatz oder getrocknete Apfelringe. Und das Ganze nicht in 100-Gramm-Packung, sondern Coro ist dafür bekannt, dass sie große Packung haben. Das heißt ein Kilo. Ja?
Das heißt weniger Verpackungsmüll.
Genau. Ja?
Also das ist einfach das Ziel, warum immer 10-mal irgendwelche Plastiktüten mit irgendwas bestellen, wenn man auch einmal eine Großpackung bestellen kann, wie zum Beispiel gebrannte Mandeln in der 1-Kilo-Tüte für 13,50 Euro.
Sind das die mit Zimt? Die habe ich.
Nee, ich habe jetzt hier die karamellisierten ohne Zimt, aber ja, kann man natürlich auch mit Zimt bestellen. Das Schöne ist, wenn ihr mal auf die Seite geht, die Seite ist wirklich klasse gemacht. Da gibt es natürlich Kundenrezensionen und so weiter zu allen Produkten, aber auch Videos zum Beispiel, so dass man wirklich sieht, wie sehen die Sachen aus, die man da bestellt. Man kennt das, man bestellt irgendwas zu essen und so und dann ist es nicht mal annähernd so, wie man es von den Bildern kennt. Aber hier werden die Packungen im Video geöffnet und man kann wirklich genau sehen, was man da bestellt, wo es herkommt, bekommt alle Informationen, kann sich mit anderen Usern und Userinnen austauschen. Also ist wirklich eine sehr gute Webseite, finde ich.
Ich denke, die Letzten haben es jetzt auch verstanden, was die Coro Drogerie ist. Für alle nochmal der Hinweis, mit uns, mit Porn, mit dem Gutscheincode Porn bekommt ihr den Warenkorb um 5% günstiger. Das heißt, ihr könnt euch auch voll machen. Hinten dann beim Ausgang sagt ihr, kommt von uns. P-O-R-N ist euer Gutscheincode und dann spart ihr auf eure komplette Bestellung 5%. Alle Infos nochmal in den Shownotes. Seid ihr bereit?
Jetzt der Rätselbumper.
Warte.
Das ist ja auch gekürzt.
Leute, haltet euch fest. Jetzt kommt die Rätselfrage. Ich hoffe, ich versau das nicht.
Oh Gott. Ich auch. Ich hoffe auch, dass du es nicht versaust.
10 Euro, dass Jochen es versaut.
Welche besondere Fähigkeit hat der Krallenfrosch?
Nochmal was?
Ich habe sowas von erwartet, dass du dasselbe Rätsel stellst, das du neulich schon mal gestellt hast und vergessen hast, dass du es gestellt hast.
Leck Sag nochmal die Frage bitte.
Nee.
Welche besondere Fähigkeit hat der Krallenfrosch?
Richtig.
Handelt es sich bei dem Krallenfrosch um einen Frosch?
Mhm. Ja.
Hat dieser Frosch Krallen?
Oh, das weiß ich nicht. Spielt keine Rolle.
Du weißt nicht, ob der Krallen.
Ach, ist das schön. Von euch ist noch nicht sofort gekommen. Ich weiß es, ich möchte lösen, weder von Georg noch von Eddie. Das sagt, das Rätsel kanntet ihr noch nicht, das ist gut.
Du sagst das auch immer, wenn du das Rätsel noch nicht kennst und die Antwort nicht weißt. Das heißt also nichts.
bin ich jetzt weiter dran, oder?
Ja, du bist dran, ja, ja.
Also, hat es offensichtlich nichts mit Krallen zu tun. Ist es einfach, hat es was mit Quallen zu tun?
Mit Quallen? Nein, auch nicht. Nein. Georg?
Okay. Die Fähigkeit, die er hat, ist nur für Frösche ungewöhnlich. Oder das Gegenteil davon wäre auch für alle anderen Tiere total ungewöhnlich.
Also ungewöhnlich habe ich ja nicht gesagt. Es ist eine besondere Fähigkeit, die er hat.
Besondere Fähigkeit, die nicht ungewöhnlich ist.
Wie soll ich denn darauf antworten jetzt? Wie war deine Frage nochmal?
Ob die sich die Rollen tauschen.
Ob die Fähigkeit nur für Frösche ungewöhnlich ist oder im gesamten Tierreich ungewöhnlich. Nur mal ein Beispiel, wenn er jetzt fliegen könnte, wäre
ich
das
weiß
für
nicht, ob
Tierreich nicht ungewöhnlich, aber für Frösche schon.
Okay, ich weiß nicht, ob andere Tiere diese Fähigkeit haben tatsächlich. Das weiß ich nicht, ist nicht überliefert.
Welche Fähigkeit jetzt?
Diese besondere Fähigkeit. Du denkst wohl, ich verplapper mich hier, ne?
Weiß nicht,
ich bin nervös genug, Leute.
Die haben. Hat es etwas mit Tarnung zu tun?
Nein.
Hat es etwas mit Schwimmen zu tun?
Nein.
Hat es etwas mit Verteidigung im weitesten Sinne?
Nein.
Feindesabwehr?
Die Fähigkeit.
Ich wette, dass mir das Rätsel wieder so um die Ohren gehauen wird, weil ihr wieder irgendeinen kleinen Fehler bei mir suchen werdet, wenn ich auflöse, weil ihr nicht drauf kommen werdet. Aber gut.
Aber es hat schon was mit dem Frosch zu tun.
Ja.
Und das ist eine besondere Art von Frosch.
Das ist eine besondere Art von Frosch.
Der Krallenfrosch.
Der heißt auch Krallenfrosch.
Ja. Den lateinischen Namen habe ich jetzt nicht am Zettel, aber wenn du das möchtest, kann ich das gerne nochmal.
Nee, brauch den lateinischen
Namen. Bitte darum, ich möchte den lateinischen Namen des Frosches hören, Jochen.
Dieser Krallenfrosch, gibt es den in Europa?
Den gibt es in Europa, ja.
Ist dieser Frosch größer als andere Frösche?
Weiß ich nicht, spielt keine Rolle.
Dieser Frosch, hat es was mit der Jagd zu tun?
Nein.
Nicht mit der Jagd, nicht mit dem Schwimmen, nicht mit Verteidigung. Kann der Frosch unter Wasser atmen?
Weiß ich nicht, darum geht's nicht. Okay, vielleicht kriege ich schon mal einen Tipp. soll ich jetzt schon einen Tipp geben? Ja. Denkt man nicht daran, was der für besondere Fähigkeiten hat, die ihm nutzen. Oder die er braucht.
Okay, also er hat eine Fähigkeit, die ihm eigentlich nichts nützt.
Nichts weiß ich nicht. Nichts weiß ich nicht. Aber er kann etwas ganz Besonderes. Du brauchst den lateinischen Namen, ne?
Okay. Kann der fliegen?
Nee.
Ich bin dran.
Wieso du? Ich habe kein Nein gekriegt.
Ja? Moment.
Aber jetzt bist du dran.
Einigt euch. Oh Gott, bin ich nervös.
Ich bin dran. Etwas. Nicht oder was? Hat es was mit dem Reproduzieren zu tun?
Puh, warte mal, ich glaube nicht.
Weißt du, eigentlich bei jeder Frage weiß ich nicht, wie doch keine
Worte. Nee, es hat nichts mit dem Reproduzieren zu tun. Okay. Vielleicht indirekt, also da würdest du. Das würde dich auf eine falsche Fährte bringen.
Okay, gut.
Hat es was mit der Nahrungssuche zu tun?
Nein.
Alter, es muss da irgendwas.
Es ist ein Frosch. Okay, es ist ein Frosch. Mhm.
Soll ich schon einen Tipp geben?
Von mir aus?
Der Krallenfrosch wird auch Apothekerfrosch genannt.
Ah, der verkauft Sachen teuer.
Da kann man Tests machen.
Wer ist dran?
Ja, Etienne. Okay.
Wieso? Du hast ja noch kein Nein gekriegt.
Doch. Hat er. Okay. Er verkauft Sachen teurer als ein Nein.
Okay, das war aber trotzdem ein solider Gag. Deshalb würde ich das
nochmal erkennen.
Ja. Der Krallenfrosch sondert irgendwas ab oder man kann aus ihm etwas gewinnen, was medizinische Fähigkeiten hat.
Man kann etwas gewinnen, was medizinische Fähigkeiten hat.
Ja, oder er sondert was ab oder so. Ein Gas, eine Form, eine Schuppenflechte.
Ob er was absondert, ich weiß nicht, ob dich das in eine falsche Richtung, also du bist schon nah dran, aber du wirst von mir Nein kriegen, weil der nichts absondert und so. Und
aber er hat ja auch gefragt, ob man aus ihm etwas gewinnen kann, was medizinische Eigenschaften hat.
Nee, man gewinnt aus ihm nichts. So, also du meinst, dass der da was entsteht, ne? Dass man hinterher, was weiß ich,
ja, aus einer Galle.
Schleim oder so, ne?
Ja, oder ein Gas oder irgendwas, ja. Der furzt und das kannst du nutzen, um, weiß ich nicht, gegen Schuppenflechte oder so.
Okay, da würde ich dann sagen, nein, also der produziert nichts, was man nutzen kann, aber die Richtung ist gar nicht so verkehrt. Also die, dass man den Frosch nutzt, tatsächlich.
Hat der Name Apothekerfrosch irgendwas mit einer medizinischen Nutzung zu tun?
Ja.
Nichts, was man aus ihm gewinnen kann. Was dann? Er wird ja keine medizinischen Vorlesungen halten. Ich frage mich gerade, wie man aus dem Frosch etwas Medizinisches gewinnt, was er weder absondert, noch was aus ihm gewonnen werden kann.
Also dieses Absondern, ne? Das müsste genau nochmal definiert werden. Also da, es wird euch auf eine falsche Fährte bringen, aber wenn ihr das genau beschreibt, was denn aus diesem Frosch abgesondert wird, dann könnte man wieder eine richtige, wisst ihr, was ich meine? So,
nee.
Schwierig.
Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt weniger als vorher.
Ich bin viel zu netter Quizmaster, anstatt einfach die Frage abzuwarten. Ja und nein.
Ja, weil ich bei jeder Frage gesagt, weiß ich nicht, spielt keine Rolle.
Wir haben jetzt 5 Minuten gemacht, ihr habt schon 3 Tipps bekommen.
Nein.
Nein?
Wieso 3 Tipps?
Was ist denn deine Frage?
Ich bin überhaupt dran.
Du bist leider noch dran.
Also er sondert was ab, sondert aber auch nichts ab. Absondern ist falsch, und aber irgendwie richtig. Aber es wird uns auf die falsche Fährte führen. Absondern.
Wer ist denn dran? Bin ich dran?
Ich bin dran.
Georg ist noch dran, ja.
Verändert er irgendein Material, was dann anschließend genutzt wird? Oder irgendein Stoff, keine Ahnung, wenn er jetzt an Gras lecken würde und dieses Gras würden wir anschließend rauchen.
Nein, aber nein. Es ist ähnlich.
Kann man den Frosch als Droge benutzen?
Nein. Ich weiß es nicht, ist aber auch egal. Also dann würde ich sagen, darfst du noch mal weiterfragen, weil ich kein klares Nein geben kann. Vielleicht kann man den als Droge und weiß ich jetzt nicht.
Na gut, wenn es nicht eine bekannte Eigenschaft dieses Frosches nee. Ist, dann glaube ich, ist es keine.
Also dann möchtest du lieber, lieber abgeben.
Nee, du kannst alles rauchen, aber
auch Frösche.
Ja, ob das dann den gewünschten Effekt bringt, ist halt steht auf einem anderen Blatt. Ich nehme das Nein. Ich habe auch keine gute Frage.
Das hat irgendwas mit medizinischer Nutzung zu tun.
Mhm. Genau. Denk mal darüber nach, was kann man denn für einen medizinischen Nutzen oder vielleicht vielleicht lässt du das Wort, jetzt noch ein Tipp, vielleicht lässt das Wort medizinisch einfach weg, was kann man für einen Nutzen haben? Also nicht zu sehr auf das medizinisch versteifen, wird vielleicht auch in eine falsche Richtung gehen.
Ich habe das Gefühl, dass deine Tipps immer abwechselnd einen näher dran und weiter weg führen. Ein Nutzen. Ich kann mir im Moment noch nicht mal irgendwas vorstellen, was überhaupt passiert. Also die Art und Weise, wie dieser Frosch mit irgendwas interagiert, weil du bei allem noch nicht Ja gesagt hast. Es ist nichts, was er absondert. Es ist nichts, was er verändert. Es ist nichts im Frosch selber. Keine Ahnung, ich gebe ab.
Okay, also ich nähe mich mal anders dem Problem.
Mhm.
Der Nutzen dieses Frosches ist, also der ist nützlich ja, für den Menschen,
mhm.
Nicht für den Frosch.
Ja, sehr gut.
Also wir Menschen können den für irgendwas nutzen.
Sehr gut.
Und es ist nicht Drogen. Also nicht lecken oder so, dann fühlst du dich toll. Also irgendwas können wir mit dem Frosch machen, mhm. Was uns als Mensch hilft. Ja, dass der irgendeine Form von medizinischer Fähigkeit halt hat, irgendeine Immunisierung oder was könnte man denn, wofür könnte man denn den Frosch nutzen? Ja, für die Forschung vielleicht. Vielleicht kann man den Frosch nutzen für die Forschung von Impfmitteln?
Nee, dafür wird er nicht benutzt, glaube ich. Also danach suche ich nicht. Ihr braucht einen Tipp, ne? Ich sehe es euch an, ihr braucht einen Tipp.
Wenn die so sind wie bisher, dann verzichte ich.
Okay.
Tja, ich muss auch sagen, ich komme nicht weiter. Wir nutzen den Frosch.
Hat das mit Parasiten zu tun?
Nein.
Also, wie kann man denn den Frosch nutzen? Es hat nichts mit Verspeisen oder zu sich nehmen als Mensch zu tun.
Genau. Nichts mit etwas zu tun, was er absondert.
Mhm.
Okay. Und es hat nichts mit etwas zu tun, was aus ihm gewonnen werden kann.
Mhm.
Und es hat nichts mit etwas zu tun, das er verändert.
Dass er also, verändert?
Dass dann
genau, also dass man ihm was gibt und er verändert. Er macht dann, aus ja. Salz eine Suppe oder so.
Wie dieser komische Kaffeeaffe, der die Kaffeebohnen frisst und die anschließend dann total lecker sind.
Mhm, genau.
Oh, ich hab was.
Oh ja.
Es geht aber in die gleiche Richtung, wie ich eben schon gefragt habe. Das ist wahrscheinlich falsch. Aber du, wir können dem ja irgendwas spritzen und dann gucken, wie er reagiert und daraus vielleicht Rückschlüsse ziehen auf irgendeine Form von Immunität oder sowas. Keine Ahnung. Also weißt du, dass wir, aber das geht in die gleiche Richtung wie die Impfe.
Eine sehr gute Richtung. Eine sehr gute Richtung.
Aber falsch.
Nein, es ist eine sehr gute Richtung.
Also kann ich weiterfragen oder nicht?
Ja. Du hast jetzt zwar keine richtige Frage gestellt, aber ja, das geht super in die Richtung.
Okay, dann frage ich mal so.
Sehr gut in die Richtung. Genau, stell mal eine Frage.
Spritzen wir dem Frosch was?
Obwohl, ich weiß nicht, ob es gespritzt wird, ist auch egal, aber wir geben ihm etwas. Ich weiß nicht, ob man es spritzen kann oder, ich glaube, es wird gespritzt, doch.
Wir geben ihm etwas.
Es wird ihm etwas gespritzt, doch, ja. Mhm. Um was zu tun?
Handelt es sich bei dem, was wir ihm geben, um ein Virus?
Nein.
Spritzen wir diesem Frosch etwas, um einen Nachweis zu bekommen?
Ja.
Aber ein Nachweis für was? Was könnte der Frosch nachweisen?
Apotheke. Nachweis.
Das kann ja alles
Menschen.
Sein. Auch das kann alles sein.
Mhm.
Giftnachweis?
Nein.
Ja, ein Krankheitsnachweis, ob man irgendeine Krankheit hat?
Nein.
Schwangerschaft.
Ja. Das ist die Lösung.
What?
Der Frosch wird dafür genutzt, und zwar in den 40er Jahren, als Schwangerschaftstest in Apotheken. Die Apotheker injizierten den Morgenurin einer möglichen schwangeren Frau einem geschlechtsreifen Krallenfroschweibchen. Leicht der Frosch, innerhalb von 18 Stunden ist der Nachweis der Schwangerschaft erbracht.
Wie leicht? Also stirbt er?
Nein, der leicht ab.
Leicht ablegen.
Sein Leicht legt er ab.
Ne? Eine Eier.
Anders als bei unseren modernen Tests muss mit diesem Verfahren allerdings bis einige Wochen nach Ausbleiben der Regel gewartet werden. Also dieser Krallenfrosch oder auch Apothekerfrosch, der wurde in den 40er Jahren als Schwangerschaftstest benutzt.
Wow.
Und Georg hat einen Punkt.
Wie gemein. Aber da muss ich sagen, fairerweise auf Schwangerschaft wäre ich never ever gekommen.
Aber es ist ein schönes Rätsel, kommt.
Das ist ein schönes Rätsel, auf jeden Fall.
Gute Lösung, auf jeden Fall, ja.
Bis in die 40er Jahre, das ist ja jetzt nicht so, als ob das, also 1940er Jahre.
Kommt daher auch, zeig dir mal, wo der Frosch die Locken hat.
So, und der, ich bedanke mich bei Dummer Pinguin. Er oder sie hat das Rätsel nämlich an mich geschickt. Vielen Dank dafür, das war sehr nett.
Okay, danke für das Rätsel, Jochen und Dummer Pinguin. Kommen wir jetzt zu unserer Patreon-Seite patreon.com/podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns supporten. Gebt uns ein bisschen digitalen Applaus. Mit 2 Euro seid ihr schon dabei, könnt den Podcast werbefrei bekommen, einen Tag vor allen anderen und bei unseren Frage- und Antwort-Posts auch mitmachen. und natürlich auch die alten Folgen kommentieren. Hier schreibt zum Beispiel Florian B., also wegen dem Toastbrot-Problem. Toastbrot kaufen ins Gefrierfach und gut ist. Kein Problem mehr mit schlechtem Toast. Schmeckt mit der entsprechenden Auftauen-Taste am Toaster auch genauso gut. Habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Brot einfrieren kennt man natürlich, aber Toast habe ich tatsächlich auch noch nie eingefroren.
Ach, das mache ich oft. Also, ja.
Toast einfrieren?
Funktioniert.
Gut. Okay. Steffen möchte wissen, moin. Gibt es Pläne für ein T-Shirt mit dem Aufdruck Kennen Sie Etienne? Danke für die sehr gute Unterhaltung jede Woche, schreibt er. Eine ähnliche Frage hat Thomas. Ich will schon länger ein T-Shirt holen, finde die Auswahl aber nach wie vor ein bisschen dürftig. Wie sieht es denn aus mit Och Jochen, Relax, It's Vacation und Suck My, Achtung, Deek mit Y, Anlehnung an unseren Fußballverein. Ha?
Ja, da sind noch ein paar Vorschläge dabei. Können wir mal drüber nachdenken?
Ich frage mich halt immer, so T-Shirts mit so einem Insider-Gag, wie oft werden die denn tatsächlich gekauft? So 7-mal oder so oder 5-mal?
Ja, das ist halt immer das Problem bei der Produktion. Aber wir sind ja nur ein kleiner Podcast. Da muss man halt mit kleinen Stückzahlen arbeiten. Aber wir können ja mal drüber nachdenken. Ist ja interessantes Feedback auf jeden Fall.
Die werden bestimmt noch so groß wie Joe Rogan.
Und bevor ihr euch ein neues T-Shirt wünscht, könnt ihr ja mal in unseren Shop gehen. Da gibt es nämlich die neuen Kappen und die Socken sind auch unterwegs. Und die Kappen übrigens, die Porn Caps, die sind richtig cool. Meine Frau nimmt die jetzt mit in den Urlaub. Die hat gesagt, die ist so schön, die zieht sich an. Ich so, ey, da steht Porn oben drauf. Das macht nichts, die ist wunderschön. Mhm.
Ich sehe schon.
Kommen. Ich sehe es auch schon.
Wie sie mal am Strand angequatscht wird. Ich berichte.
Ah, bellissima. Ich glaube, die sind Pornostars. Mhm.
Marcel Fritsch. Gehen euch diese.
Marcel Bravestar.
Wie heißt denn? Marcel, ne? Marcel. Marcel Fritsch. Gehen euch die neun dünnen gelben Säcke auch so auf den Senkel? Beziehungsweise habt ihr die?
Ja.
Welche neun dünnen gelben Säcke?
Allgemein die gelben Säcke. Kommt halt immer darauf an, ob ihr eine gelbe Tonne bzw. gelbe Ding wie Container habt oder tatsächlich nur gelbe Säcke vor die Tür stellt. Bei mir in Hamburg war es so, dass es keine gelbe Tonne gab bei uns fürs Haus, sondern du von der Stadt halt immer, allerdings kostenlos, dir so gelbe Säcke zuschicken lassen konntest. Mhm. Und die sind so unfassbar papierdünn, dass du die schon nicht zumachen kannst. Also du kriegst die nicht zu, ohne dass die reißen. Und ich habe dann wohl in Erfahrung gebracht, dass das wohl so sein soll, damit die, wenn sie in den Müllwagen gebracht werden oder ins Vorsortieren, damit sie dann leicht reißen. Ist halt nur blöd, wenn da Sachen drin sind und die alleine auf dem Weg zum Müllwagen schon kaputt sind. Mhm. Unfassbar nervig, soll aber wohl einen logischen Hintergrund haben. Das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Bitte alle Müllexperten.
Beim Thema, ob es stimmt, weiß ich nicht, sind wir hier beim nächsten Kommentar von Philipp Popanda. Der schreibt nämlich nochmal zu meiner Milliardenidee Fallschirme fürs Flugzeug. Zum Thema Fallschirme im Flugzeug hätte ich noch ein paar Anmerkungen. Und zwar wäre der Kosten-Nutzen-Faktor wahrscheinlich gegen null, da Flugzeuge recht selten verunglücken. Zudem kann man während des Fluges gar nicht die Türen öffnen. Erstens wegen des Drucks in der Kabine und zweitens wegen der Geschwindigkeit.
Das hatten wir ja schon.
Die Türen sind immer etwas größer, damit sie sich in den Rahmen drücken und somit luftdicht sind. Wie Georg es schon angesprochen hat, gab es bei älteren Flugzeugen, wie zum Beispiel der Boeing 727, eine Hecktreppe, wo man auch während des Flugs theoretisch rausspringen konnte. Berühmter Fall DB Cooper. Dieser Fall gilt bis heute als nicht vollständig geklärt. Ein weiterer Punkt aber, dennoch wäre man in Reiseflughöhe rausspringen würde, könnte man erfrieren bei circa minus 60 Grad und man bräuchte zusätzlich noch Sauerstoff zum Atmen, da die Luft dort oben viel zu dünn wäre. Zudem wäre der Fallschirm, der eine komplette Flugzeugkabine tragen würde, viel zu schwer, um zum Beispiel ein Airbus 320 zu halten. Hm. Gewicht circa 42 Tonnen leer.
Also der hat ja wieder nur zur Hälfte zugehört. Ne? Das passiert dann immer, wenn es kurz vor Stundenschluss ist und man schon die Sachen packt für die nächste Geschichtsstunde oder so. Das hatten wir geklärt, dass das aus dem Flugzeug springen sehr unwahrscheinlich ist. Aber Etiennes Idee war ja ausschließlich, dass das Flugzeug selber quasi einen Schirm
Flugzeug
bekommt.
Kriegt einen Fallschirm, nicht die Leute.
Und da haben uns aber einige Leute Fotos geschickt von tatsächlichen Erfindern, die sowas Ähnliches als Idee hatten, unter anderem in der Variante, dass halt nur die Passagierkabine gelöst wird mit Fallschirm und nicht das komplette Flugzeug mit Fallschirm untergebracht wird. Aber vermutlich ist dann da wieder das Problem, abgesehen von der Wirtschaftlichkeit, ne, wo man sich dann fragt, wie viel bezahlen wir denn dafür, dass es im Mittel wie viele Menschenleben rettet, ist die Frage, ob es nicht tatsächlich im Mittel sogar das Flugzeug unsicherer macht. Das kann ja durchaus sein, ne? Wenn das eine Technik ist, die aufwendig ist, ewig gewartet werden muss und die selber Fehleranfälligkeit hat, die möglicherweise zu Störungen im Flugbetrieb führt, dann wäre es ja durchaus möglich, dass dieser super seltene Sonderfall, dass man Leben damit retten könnte, dass dieses Flugzeug Fallschirme hat, im Mittel eher dazu führt, dass, keine Ahnung, mehr Maschinen beim Start oder bei der Landung verunglücken, wo es dir halt nichts bringt. Das ist, glaube ich, sowieso mit der häufigste Fall, ne? Ah, da haben wir gar nicht drüber gesprochen und gar nicht dran gedacht, dass die meisten schweren Probleme ja beim Start oder bei der Landung entstehen.
Oh komm, lass uns bitte nicht über Flugzeug. Ich muss nämlich
manche Leute hören diesen Podcast auch im Flugzeug übrigens.
Boah, ich habe nämlich so Flugangst und ich fliege ja bald in Urlaub. Und ich mache mir jetzt schon Kopf, wie das fliegen wird.
Ja. Also du wirst wahrscheinlich erstmal das Flugzeug abheben, dann in die Luft, dann wieder runter und landen. So, also
aber du fährst aber jeden Tag mit dem Auto, was wesentlich unsicherer ist.
Jetzt kommt er auch nicht mit so einer logischen, unlogisch ist und super sicher, aber ich habe dieses beklemmende Gefühl, nichts mehr in der eigenen Hand zu haben und das macht mich wahnsinnig.
Dann werd doch Pilot.
Das ist eine sehr gute Idee. Kann das jeder?
Ich glaube schon.
Klar.
Mach mal Smudo, den kennst du doch.
Ja.
Der ist doch auch Pilot.
Das kann jeder.
Okay.
Das ist wie Führerschein.
Fang doch als Drohnenpilot an und dann machst du weiter und machst irgendwann wie mit Drohnen, nur mit selber reinsetzen.
Für mich ist es einfach unlogisch, dass so ein 50-Tonnen-Ding, aber egal, lass uns das
jetzt. Warum haben wir überhaupt Piloten, die in Flugzeugen sitzen? Warum haben wir nicht Drohnen statt Passagierflugzeugen? Ist das, damit die Piloten gewissenhafter arbeiten, weil sie selbst auch dran sind, wenn sie Scheiße bauen?
Aber Drohnen arbeiten ja auch nicht gewissenhaft.
Nee, aber also genau deswegen ja.
Ja, gut. Das stimmt eigentlich.
Also wenn ich selber fliegen könnte, wie im Auto fahren, dann wäre mir wesentlich wohler.
Ja.
Wenn jeder ein eigenes Flugzeug hätte.
Was der Rest der Passagiere denken
würde. Jeder fährt ja sein eigenes Flugzeug dann. Ich finde, jeder soll sein eigenes Flugzeug haben dürfen, wie ein Auto. Das holt man aus der Garage und steigt dann ein und darf fliegen. Dann das darf
ja auch jeder, Jochen.
Ja, aber ich will jetzt keinen Führerschein machen dafür.
Ach so, nee, klar. Warum auch nicht mit. Du möchtest ohne Flugschein
fliegen. Naja, ich meine, jeder sollte das dürfen.
Ja.
Okay. Vor allen Dingen, wenn jeder das darf.
Okay, vielleicht.
Was macht denn der Knopf hier? Okay.
Wir reden ja jetzt hier nicht vom Jumbo. Wir reden ja nur über ein kleines Gefährt, was mich in den Urlaub bringt.
Ist
ja
egal, sicher. Ob das dann in ein Haus reinfliegt oder abstürzt über den Kindergarten.
Okay, dann machen wir halt eine kurze Prüfung ähnlich, vielleicht nicht ganz so anstrengend wie die
Fahrradprüfung, wo der Dorfpolizist neben dem Flugzeug steht.
So ungefähr. Da wird mal drauf geguckt. Hier mit
Jochen, ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass dann ungefähr 48 Millionen andere Jochens in Deutschland rumfliegen könnten?
Ach, pass auf, es muss doch technisch möglich sein, Leute, dass man eine Luftautobahn schafft und praktisch wie ferngesteuerte. So,
Luftautobahn klingt schon wieder nach so einem Plan von Hitler von 1939. Wir bauen die Luftautobahnen.
Man, lass es doch von mir aus irgendwie und ferngesteuert werden von irgendjemandem. Oder eine KI setzt sich dahin, sodass ich muss nur auf den Knopf drücken.
Entschuldigung, ich glaube, das ist mein Platz.
Du wolltest doch eben alles in deiner Hand haben. Jetzt möchtest du in deiner Luftautobahn, Leute, in deinem Jochenzeug.
Lass mich mal meinen Gedankengang eben ausführen. Der ist nämlich sehr logisch und plausibel. Mhm. Pass auf. Es muss doch möglich sein, dass man nur auf den Knopf drückt und vorher sein Reiseziel angibt. Zum Beispiel, ich möchte gerne nach Ibiza fliegen. Dann sagt man hier, tack, Glück auf die Karte, da will ich hin. Dann sucht er den nächsten Flughafen und sagt, wollen Sie jetzt starten? Und dann klicke ich auf Ja, dann machst du einen Startknopf und dann los geht das. Und die KI sorgt dafür, dass sie kommuniziert mit allen anderen Flugbewegungen. Das ist doch in 200 Jahren Realität. Mhm. Oder? Mhm. Also, ausgeschlossen ist das doch nicht.
Auf Hoverboards, würde ich sagen.
Ja, meine Güte, es fahren auch Autos durch die Gegend.
Verrückt, ja.
Und bald werden die auch autonom sein. Also warum fliegen wir nicht autonome Flugzeuge?
Eigentlich müsste Fliegen leichter sein als Autofahren.
ja, weiß
also,
ich nicht.
Ja, also beim Autofahren hast du ja eigentlich nur zwei Dimensionen. Ne? Die Straßen sind ja grundsätzlich mal platt und das heißt, es gibt viel mehr Kollisionspotenzial und die müssen viel mehr Dinge erkennen. Beim Fliegen musst du ja weniger Sachen ausweichen.
Ja, und vor allem kannst du hoch und runter fliegen und wow, du hast viel mehr Möglichkeiten auszuweichen.
Ja.
Okay, cool, dann hätten wir das Problem auch gelöst. Jetzt kommen wir hier zu einer Frage, die auch eine perfekte Überleitung ist, nämlich zwar von Bart. Er fragt, wie sieht es aus, wenn man Trainings vom von unserem Fußballverein, vom FC Dijk streamen würde?
Haben wir gestern gemacht.
Genau, und das ist nämlich auch die perfekte Überleitung zu unserem Fußballverein. So du passiert. Hast gestern ein Training gestreamt,
Georg. Wir wollten das machen, aber es hat leider, also das ist insofern sehr, sehr gut, dass wir die technischen Probleme haben, wenn wir so einen Stream vom Training machen und nicht von einem Live-Spiel. Aber es hat noch nicht so ganz geklappt, wie wir wollen. Und da brauchen wir so ein bisschen Input, was die verlässlichste Möglichkeit ist, einen Livestream zu machen, wenn wir nicht auf auf ein Internet zurückgreifen können, was irgendwo von der Haussteckdose quasi kommt. Ne? Also wir brauchen irgendeine Art von mobilem Internet, das tatsächlich überall funktioniert und nicht nur auf einer Karte überall Abdeckung zeigt, sondern tatsächlich wirklich überall funktioniert mit einem Upstream von, keine Ahnung, was braucht man mindestens, so 10 Mbit oder so um den Dreh? Ich weiß es nicht genau, was wir für einen Stream brauchen, aber so die grobe Größenordnung, so 10 Mbit. Denn die Schwierigkeit, die wir hatten, war, dass unser Handy, über das wir gestreamt haben, das quasi unser Hotspot war, zwar volle Balken anzeigte wie sagt man denn, Netzverfügbarkeit, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, ne? Vollen Balken anzeigte, aber trotzdem wir nicht die volle Bandbreite hatten. Wir haben zuerst gedacht, es lag daran, dass wir einen neuen PC, also einen neuen Laptop benutzt hatten, der das nicht gut genug encoden konnte, aber tatsächlich haben wir es dann auf dem anderen Laptop probiert, mit dem wir in den letzten Wochen auch die Spiele selber ohne Probleme gestreamt haben und der hat dieselben Probleme gehabt. Also Frame-Drops und im Prinzip nicht genügend Bandbreite, um streamen zu können. Und jetzt suchen wir nach einer Lösung, die verlässlich möglichst überall in Deutschland den Upstream gewährleistet, den wir brauchen, um Ton und Bild streamen zu können. Sag mal so idealerweise 1080p 60 FPS und wenn es halt weniger ist, dann müssen wir halt gucken, woran wir dann sparen. Aber mehr als 1080p 60 FPS erlaubt Twitch nicht. Das heißt, das ist sowieso unsere Obergrenze. Wenn wir die hinbekommen könnten, wäre ein klasse. Eine super Lösung dafür haben wir noch nicht gefunden. Und idealerweise muss es halt eine halbwegs bezahlbare Lösung sein. Weil ich weiß, glaube ich, es gibt Satelliten-Internet-Lösungen, die zum Beispiel auf Schiffen und so zum Teil angewendet wird, aber die sind im Moment noch im eher nicht bezahlbaren Bereich. Und bevor mir jetzt wieder jemand mit Elon Musk kommt, der sowas auch plant, solange das noch nicht live verfügbar für alle und funktionierend getestet ist, bringt uns das noch nicht viel. Weil Elon Musk macht, glaube ich, dieses Starlink oder so soll das heißen und das ist im Moment in der Beta-Phase. Aber ob das dann tatsächlich da und verfügbar sein wird, also ist es jetzt sowieso noch nicht, das bringt uns also noch nicht viel, wenn das irgendwie Zukunftsmusik ist und irgendwer das für irgendwie in weiß der Teufel was angekündigt hat. Also da brauchen wir ganz, ganz viel Feedback. Ansonsten haben wir für die Spiele jetzt neue Hardware kaufen können. Wir haben am letzten Sonntag gestreamt vor Rekordkulisse. Wir haben, glaube ich, über 900 Zuschauer gehabt.
Wow. 900?
928 waren es in der Spitze.
Ich bin bei 640 ausgestiegen.
Beim Auswärtsspiel?
Beim Auswärtsspiel.
Da hast du 4-1 gegen den SSV Grefrath 3.
Ja, was uns auf den zwischenzeitlich vierten, und jetzt glaube ich, sind wir abgerutscht, weil noch ein Spiel nachgeholt wurde, fünften Tabellenplatz gebracht hat. Über 900 Zuschauer und die haben fleißig ein bisschen Geld für Hardware gespendet, weswegen wir jetzt die Hardware kaufen können, um zumindest mit so einer GoPro und einem Stativ übertragen zu können. Und wir hoffen, dass die diese Woche ankommt und wir die testen können, vielleicht schon beim nächsten Heimspiel. Das wäre der Plan. Denn bei den Heimspielen, das wissen wir ja, weil wir es schon gemacht haben, funktioniert unsere Internetverbindung. Da ist das, glaube ich, Telekom oder so.
Eine super Infrastruktur in diesem Verein.
Ja, das ist gar nicht mal die Infrastruktur im Verein, sondern mehr die Infrastruktur der Telekom.
Denn, in diesem Verein.
Genau. Das haben wir schon getestet, das funktioniert da grundsätzlich und hoffentlich können wir das am Sonntag beim nächsten Heimspiel dann vielleicht wieder vor Rekordkulisse, vor neuer Rekordkulisse.
Also ich fasse mal zusammen. Wir haben einen Kreisliga C-Verein, den FC Lobberich-Dick. Wir haben ihn unterstützt und plötzlich explodiert es. Bei Twitch zuerst 150, dann 350, 500, jetzt sind wir bei fast 1000 Zuschauern. Wo soll das alles hingehen? Ich glaube, wir sind unserem Ziel fast schon sehr nahe.
Also wir sind nicht so weit mehr weg vom VfL Wolfsburg, möchte ich an der Stelle kurz sagen.
Ohne Scheiße, ich meine, das ist
vielleicht ist es tatsächlich die Zukunft. Vielleicht ist es tatsächlich die Zukunft, dass Vereine sich quasi selbst vermarkten und selbst ihren Sport streamen. Ich weiß, dass wir am Sonntag, glaube ich, in den weltweiten, also in den Twitch Top 5 oder 10 für Sport allgemein waren. Nicht Sport in Deutschland, sondern allgemein in der Sportrubrik bei Twitch. Da waren wir quasi auf der da sind da Leute zu uns gekommen, die noch nie den Podcast gehört haben, die nur auf Twitch geschaut haben, gesehen haben.
Oh, Qualitätsfußball sehen wollten.
Qualitätsfußball sehen wollten. Und jetzt sind wir sind gerade dabei zu versuchen, deswegen auch dieser Trainingsstream, die Auflagen zu erfüllen, die Twitch hat, um Partner werden zu können. Oder ich weiß die Unterschiede gar nicht zwischen Affiliate und Partner, aber ihr kennt diese Geschichte, man muss immer eine bestimmte Menge an Zuschauern haben über einen bestimmten Zeitraum und muss eine bestimmte Menge an Streams pro Monat oder so machen. Und das versuchen wir eben gerade hinzukriegen.
Ist es jetzt schon an der Zeit, darüber nachzudenken, sich möglicherweise die ganze Kreisliga C zu sichern, die Rechte? Weil
im Moment bei den Ligen, die nicht komplett verkauft sind, ist es so, dass die Vereine selber das Recht haben, ihre Spiele zu streamen. Da hat sich, glaube ich, noch nie jemand Gedanken darüber gemacht, dass sich damit Geld verdienen lässt.
Wir?
Von daher brauchen wir das nicht. Also für die Auswärtsspiele brauchen wir die Erlaubnis des anderen Teams, dass wir dort streamen dürfen. Und sofern die ihrerseits irgendwann mal auch einen Stream an den Start bringen, denke ich mal, wird man einfach so einen beiderseitigen Vertrag im Zweifelsfall unterschreiben, dass die sagen, ihr dürft unsere Auswärtsspiele machen, also ihr dürft das Auswärtsspiel bei uns machen, wenn wir das Auswärtsspiel bei euch übertragen dürfen. Das kann ich mir vorstellen, dass es in der Zukunft so ist.
Ich finde das auch schön.
Die niedrigste Liga, die verkaufte Übertragungsrechte hat, ist die Regionalliga, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest gibt es dort, weil ich gucke da gelegentlich rein, weil die zweite von Fortuna in der Regionalliga spielt. Und dort gibt es so ein Fußballportal.
Du guckst dir Matches von der zweiten Mannschaft von Fortuna an.
Gucke ich mir manchmal an. Und nicht oft, aber gelegentlich, weil sie auch umsonst übertragen werden und die Qualität besser ist als bei Sky. Also das ist ja nicht wirklich schwer. Das hat der FC Lobberich ja auch, dass die Qualität besser ist als bei Sky, selbst wenn wir Netzausfall haben. Und ich glaube, da ist irgendwie so eine Koop mit Bild und mit noch irgendwem, die das übertragen. Ob das tatsächlich Exklusivrechte sind, weiß ich nicht. Oder ob es nur Rechte sind, wo die sagen, na, wir machen das halt. Und weil es ja sowieso kein anderer macht. Das weiß ich nicht. Also bisher haben, glaube ich, vermutlich die meisten sich gedacht, für uns lohnt das nicht, das zu übertragen, weil es zu teuer ist, zu viel Aufwand ist. War ja früher im normalen Profifußball genauso. Ne? Ganz am Anfang von der Bundesliga war es ja so, dass die Fußballvereine den öffentlich-rechtlichen Sendern ein bisschen Geld gegeben haben, damit die vom Fußball berichten. Das muss man sich heute mal vorstellen. Wo heute die Sender Milliarden bezahlen, um den Fußball übertragen zu dürfen, war es ja so, dass die Vereine gesagt haben, wir können das ja nicht leisten. Wir haben keine Ü-Wagen, wir haben nicht die Infrastruktur, wir haben keine Kamera, keine Kameraleute. Kommt ihr doch bitte zu uns, wir geben euch ein bisschen Geld.
Und ich sagte, damals haben sie es schon verschlafen, sich langfristig die Rechte der Vereine. Werden die damals gesagt, okay, ich kaufe euch jetzt für 50 Jahre die Rechte ab und übertrage immer, hätten sie auf alle Fälle den Deal gehabt. Wenn wir das jetzt mit der Kreisliga C machen, jetzt ganz leise und keiner merkt das, dann werden wir, ich finde das auch schön, Georg, wie du immer sagst, wir und wir und wir, obwohl wir nur Sponsoren sind. Wir sind ja nicht der Vereinsbesitzer an dieser Stelle, aber
wir sind das Team.
Quasi. Aber wir sind schon so, ne, dass wir uns
das
schon
ist
so
damit. Mein Verein hier, FCL.
Wie weit ist das fußläufig von dir weg? Das ist ja gar nicht so weit, oder? Da kannst du doch mit dem Fahrrad hinfahren, oder?
Ja, 30 Kilometer, 25, 30 Kilometer. Ja. Ist nicht so weit. Ja, also das sind jetzt im Moment die nächsten Ziele. Das erste Ziel haben wir erreicht, die Hardware zu bekommen, von der wir glauben, dass wir damit zumindest mal so halbwegs bis viertelwegs Fußball übertragen können. Wir kriegen halt teilweise Zuschriften von Leuten, die sagen, hier baut euch doch irgendwie eine Tribüne und dann baut euch hier einen Kamerakran und da gibt's eine 4K-HD-Kamera und so. Also wir haben halt noch nicht 50.000 Euro, die wir mal eben investieren können, um Kreisliga C auf Twitch zu streamen, aber so ein bisschen arbeiten wir dran. Das nächste, was gekauft wird, ist eine Powerbank, dass wir vom Strom unabhängig sind. Weil momentan geht das bei den Auswärtsspielen noch über Kabeltrommeln. Und wenn dann mal ein Hausmeister sagt, ja, machst du die Räuber, kriegst du ja von mir Strom, dann haben wir halt keine Übertragung. Also das wird das nächste Problem, das wir zu lösen versuchen. Und parallel versuchen wir das Problem mit der stabilen Internet. Es kann tatsächlich sein, dass wir bei mehreren Anbietern uns irgendwie Internet-Flatrate holen und einfach gucken, wenn wir dann in Niederkrüchten sind, wo wir Netz bekommen. Das kann tatsächlich so sein.
An dieser Stelle von mir mal ein Aufruf an alle Leute, die Hebebühnen in Willig verleihen. Einfach mal sonntags zu den Heimspielen da hinkommen und eine Hebebühne vorbeibringen.
Oder vielleicht noch einen Profifußballer irgendwo sitzen.
Oder so, genau.
Ja, das ist ja der nächste Schritt, an dem wir dann arbeiten. Der nächste Schritt ist ja das Verpflichten von jemandem, der tatsächlich eine erhebliche Verstärkung wäre.
Ja, aber und ich kann, es ist mir zu weit weg,
Georg. Also. Ich habe mal geguckt, also es gibt schon den einen interessanten Spieler in der Oberliga, ne? Oberliga Niederrhein ist das bei uns. Und ich habe mir sagen lassen, dass man da, je nach Qualität des Spielers, dass das schon mal so in Richtung 1.000 Euro im Monat gehen kann, die man so einem Spieler in die Hand drückt, damit er in der fünften Liga Fußball spielt.
Der Kugelblitz,
wer weiß, Ailton. Ja, so in der Richtung. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Sponsor, der sagt, wisst ihr was, lieber Podcast ohne Name, wenn ihr uns mal erwähnt in eurem Podcast, dann übernehmen wir vielleicht das Gehalt von so einem. Muss jetzt nicht Ailton sein.
Aber er darf jetzt nicht Namen. Das Gehaltsgefüge und auch nicht die Mannschaftszusammenstellung. Wenn du
das
da
so eine
Diva deswegen dann da hast, da muss man aufpassen. Da muss unser Scouting
deswegen
wirklich gut
sein.
Deswegen
will ich auch als erstes mal gucken, wer, also mit dem entsprechenden Management abchecken, wer denn überhaupt in Frage kommen würde und überhaupt darüber nachdenken würde, in der Kreisliga zu spielen. Und dann, wenn sich jemand anbieten würde, dann gucken wir mal, dann sprechen wir mal mit dem Coach und sagen, hey Coach, wir haben hier den, keine Ahnung was, Sandro Wagner.
Aber ich finde, im Moment ist ja noch gar kein richtiger Bedarf, also noch gar kein Druck, weil im Prinzip stehen wir doch sehr gut da.
Du musst langfristig
planen. Ja, okay.
Die Scouting-Abteilung denkt ja nicht nur an die aktuelle Saison.
Wir haben beim FCL noch nicht mal eine A-Jugend, ne? Also der nächste Schritt ist dann das
Nachwuchsleistungszentrum. Trainingscamp.
Das Nachwuchsleistungszentrum zu bauen, denn im Moment ist es wohl so, dass alle Spieler in Nettetal, wenn sie das entsprechende Alter über D- oder E-Jugend erreichen, zum Konkurrenten Union Nettetal, dem Oberliga Niederrhein-Club, abwandern, dem Großen, und wir so ein bisschen, ne, die kleinen Vereine da ausbluten. Also das ist dann der nächste Schritt auch.
Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge vor. Ihr könnt die Webseite vom FC Diek euch gerne mal angucken, eurem neuen Lieblingsverein. Falls ihr noch keinen Lieblingsverein habt, dann könnt ihr also einfach sagen,
ja, selbst wenn ihr einen habt,
ja, selbst wenn ihr
ein zweiter Verein. Und bei dir sogar die gleichen Vereinsfarben, rot und schwarz, schwarz und rot.
fc-dyck.de fc-diek ist die URL, da könnt ihr euch alle Infos rein.
Sonntag, 13 Uhr.
Das nächste Spiel. Ne? So sieht's aus. Angriff auf die Champions League Plätze. Leute, das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen, Folge 139. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtige Namen.
Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.